es ist auch einfach ganz wichtig, dass wir euch einfach zeigen, wie es einfach gerade aktuell in Deutschland ist und unter was für Umständen wir momentan Kinder bekommen und eher euch da einfach ein paar Skills mit an die Hand geben oder auch einfach euch vielleicht auch die Realität so ein bisschen zeigen. Das geht gar nicht darum, dass wir hier jemand Angst machen wollen, aber ich finde immer, wenn man so ein bisschen weiß, wie die Realität ist und wie das auch sein könnte, dann geht man da ein bisschen entspannter ran.
Ja, und auch also vorbereiteter im besten Sinne so, ne?
Hallo im Hebammsalon, der Podcast für deine Schwangerschaft und Babyzeit.
Evidence-based und entertaining.
Hebammen-Nähkästchen und Tacheles.
Leichte Muse und Deep Talk.
Und wir sind
Sissi Rasche
und Karin Dannhauer.
Hallo und herzlich willkommen zurück im Hebammsalon. Es ist wieder Dienstag und mir gegenüber sitzt eine bestens gelaunte, wunderhübsche, frühlingshafte Sissi. Hallo, liebe Sissi.
Also ich finde eigentlich, hallo Karin, dein Outfit auf jeden Fall frühlingspassender als meins heute. Ich bin wieder so noch meine dicke Strickjacke hier eingepackt.
Aber ihr könnt ja leider nicht sehen.
Nee, das könnt ihr nicht. Das ist auch manchmal ganz, also es meistens, ist ja, der Trend geht ja zum Videopodcast auch noch.
Oh Gott, wir sträuben uns.
Wir haben das einfach gelassen, weil wir das echt gerne gut finden, dass wir hier uns auch ein bisschen flezen können. Ne?
Dass wir hier sehr casual sozusagen ohne Make-up und Gott, oh Gott, dann, ja, also so, das dann auch noch. Nee, ich fühle mich ja dann auch immer so beobachtet. Also ich glaube, es hat schon auch was Kuscheligeres und Intimeres für mich gefühlt. Also wenn ihr jetzt noch eine Kamera stände, dann ständen da ja auch Menschen dann noch wahrscheinlich irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wie die das immer rein technisch machen. Egal, wir bleiben beim Hörformat und,
ja, und das, bei unseren das, wie du Stimmen. Sagst, was, es hat das ganz Intimes, weil auch wenn uns viele Menschen hören, das denken wir ja beide immer nicht, sondern wir reden ja einfach über unser Lieblingsthema und das ist dann irgendwie immer so, denkt, oh Gott, weil wenn jetzt hier, also weißt du, wenn jetzt hier einfach viele sitzen, dann bin ich ja...
Oh Gott, ja nee, das ist ja einfach auch genau der Hack beim Podcast, dass man eben nicht aufgeregt sein muss, wenn man nicht auf einer Bühne ist und natürlich vollkommen ausblendet. Reicht ja schon, dass du das jetzt mal kurz gedroppt hast, dass uns in Wirklichkeit ja Menschen da draußen hören, tatsächlich. Das ist ja immer so ein Selbstbildding, was... in dem Moment ja überhaupt gar keine Rolle spielt. Ja. Dann fällt es mir nur wieder ein, wenn man irgendwo erkannt und begrüßt und freudestrahlend angeblickt wird irgendwo in der Öffentlichkeit. Ja. Wir hören immer euren Podcast und dann freuen wir uns natürlich immer
total. Wir freuen uns riesig darüber. Aber du hast recht, es ist die Sonne scheint. Also die Folge kommt jetzt zwar ihr hört sie jetzt Dienstag, wir haben sie ein paar Tage vorher aufgenommen, aber die Sonne scheint und es gibt einfach, also man merkt einfach, wie die Lebensenergie wieder zurückkommt.
Es wird Frühling. Ja,
haben es geschafft.
Ja, so. Und ich finde ja auch immer, wenn so eine neue Jahreszeit kommt, dann hat auch dieses ein Baby kriegen in dieser Jahreszeit irgendwie immer so einen besonderen Zauber, oder? Also in allen Jahreszeiten ist es ja natürlich wunderschön, ein Baby zu kriegen. Und so jetzt kommen so die Frühlingsbabys so, ne? Und ich habe irgendwie gerade auch gestern eine Frau getroffen, die ich vor einem halben Jahr in der Akupunktur-Sprechstunde hatte und die da einfach nur sagte, ja, da muss ich nicht mehr so viel anziehen mit dem Baby, ne? Einfach Kind ins Tuch. Jacke drüber werfen, fertig und nicht noch irgendwie Schal, Mütze, Kind im Wollwalk und in dem Moment, wo man losgehen will, macht es in die Hose, will nochmal gestillt werden und man ist schon nass geschwitzt und muss alles wieder rückwärts auspacken und so. Also einfach so diese Leichtigkeit kommt dann ja auch in diese ganz alltäglichen Dinge wieder zurück. Das ist dann auch total schön.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Werbung. Sissi, wir beide lieben ja gute Körperpflege für Babys ohne Schnickschnack, also Schadstoffe und so.
Ja, total. Das ist natürlich super wichtig und das kann man auch einfach nicht oft genug betonen.
Genau. Und Naiv ist genauso eine Brand für Babys und Kinder, bei der man sich wirklich keine Sorgen machen muss, dass da so dieser ganze böse Schnickschnack drin ist. Denn Naiv glaubt an eine Welt, in der Körperpflege auch wirklich gute Pflege sein kann.
Das ist super toll und ich finde es auch richtig gut, dass man so ein Unternehmen hat, wo man einfach weiß, da ist nichts, ne? Weil das ja auch sehr anstrengend ist, immer wieder nachzugucken, was ist da drin. Und gerade für frisch gebackene Eltern ist das ja auch wirklich sehr herausfordernd, die richtigen Pflegeprodukte zu finden, die für die sensible Babyhaut, also die da nicht schaden. Da braucht es ja einfach nicht viel.
Genau. Und was steckt drin und wer hat's gemacht? Naiv wurde von zwei Vätern aus den Niederlanden entwickelt und die hatten genau diesen Wunsch nach guter Pflege für ihre Babys. Und Naiv verwendet natürlich die besten Inhaltsstoffe auf natürlicher Basis. Zum Beispiel Shea-Butter ist drin, Baumwollsamen und Zinkoxid, also super für empfindliche Babyhaut.
Ja, und wenn du einmal bedenkst, dass 9 von 10 Körperpflegeprodukten, also auch für die kleinsten, Mikroplastik beinhalten, das ist echt immer erschreckend. Das schadet ja nicht nur dem menschlichen Organismus, sondern auch unserer Umwelt.
Genau, und die Pflegeprodukte von Naiv sind perfekt für die ersten 1000 Tage im Leben deines Kindes, also auch in der Schwangerschaft. Es gibt auch ein ganz tolles Gesichtspeeling für Schwangere und eine tolle Handcreme. Und die erste Zeit im Leben deines Kindes ist eben auch die Zeit, wo es einen wichtigen Einfluss gibt auf die Entwicklung von eurem Baby. Also hochwertige Pflegeprodukte ohne Schadstoffe sind in dieser Phase eben besonders wichtig.
Das Schöne ist, ich finde, diese Produkte sehen auch noch sehr schön aus. In Deutschland findet ihr die Produkte. Ich finde es ganz witzig. Wir haben ja heute das Thema Geburt. Und wenn die Folge rauskommt, am Dienstag, den 19., bin ich zum ersten Mal Mama geworden. Und wir reden heute über Geburt. Das ist irgendwie so, ist mir gerade, ich habe gerade überlegt, so, es ist Dienstag.
Und da hat ja mal, das ist ja besonders.
Weil du jetzt über Frühlingskinder, also er ist ja kein richtiges, ist ja noch kein offizieller Frühlingsanfang, der 19. März.
Ja, aber meine erste Tochter ist ja auch Anfang April geboren. Vielleicht ist das echt kein Zufall, dass wir beide jetzt gerade so, ja, ne? Also weil das ist auch viele Jahre später, meine große Tochter, die ist ja jetzt tatsächlich gerade erwachsen geworden. Man macht jetzt Abitur, unglaublich. Es ist immer noch so, nach so vielen Jahren, dass diese Jahreszeit, wenn die so anbricht, also Anfang April, Ende März bei dir, das ist ja nahe zusammen, dass es wirklich immer noch so dieses Gefühl macht. Also ich weiß noch genau, wie es sich angefühlt hat in den letzten 1-2 Schwangerschaftswochen irgendwie. Ja, also das bleibt wahrscheinlich auch forever so. Das werdet ihr auch kennen.
Deshalb ist es heute so eine ganz emotionale Folge auch, weil wir, weißt du, gerade diese, wie Karin es beschreibt, in dieser Zeit auch selber mal zu der Zeit schwanger waren und wir haben jetzt das Thema Geburt heute. Und wir haben
das große Thema Geburt. So ist ja irgendwie, wird ja auch immer als die Königsdisziplin von Hebammen irgendwie besprochen. Und wir haben uns dann lange überlegt, was werden wir jetzt mit dieser Geburtsfolge in dieser zweiten Staffel vom Hebammensalon machen, weil wir ja über Geburt auch schon natürlich viel gesprochen haben.
Sehr viel. Und wir haben euch ja auch schon viel erzählt, wie wir uns das vorstellen, wie Geburt aussehen sollte, wie wir uns die Bedingungen wünschen. Aber es ist auch einfach ganz wichtig, dass wir euch einfach zeigen, wie es einfach gerade aktuell in Deutschland ist und unter welchen Umständen wir momentan Kinder bekommen und eher euch da einfach ein paar Skills mit an die Hand geben oder auch einfach euch vielleicht auch die Realität so ein bisschen zeigen. Das geht gar nicht darum, dass wir hier jemanden Angst machen wollen, aber ich finde immer, wenn man so ein bisschen weiß, wie die Realität ist und wie das auch sein könnte, dann geht man da ein bisschen entspannter ran.
Ja, auch. Und auch also vorbereiteter im besten Sinne so, ne? Also wir haben ja, also Sissi und ich vor allen Dingen auch immer die privilegierte Situation im Kopf unserer eigenen geburtshilflichen Arbeit, bei mir zuletzt ja auch als Beleghebamme bei Sissi Beleg- und Hausgeburten. Und was das auszeichnet, ist ja wirklich im Wesentlichen diese 1-zu-1-Betreuung, dieses Kennen der Frauen und Familien im Vorwege schon, genaues Besprechen und super individuelle Arten und Weisen und Möglichkeiten zu arbeiten. Und das ist natürlich uns bewusst, dass das erstens privilegiert ist und dass das zweitens ein Idealbild ist, was dieser 1-zu-1-Betreuung entspricht. Und wo wir sozusagen ausleben können, wie gute, individuelle, frauen- und familienzentrierte Geburtshilfe geht. So, und das sind aber eben natürlich, und dessen sind wir uns bewusst, nicht die Bedingungen, unter denen die meisten von euch da draußen ihre Kinder kriegen. Und damit es nicht immer so klingt, Sissi und Karen erzählen irgendwie das Blaue vom Himmel und wie im Idealfall in einer idealen Welt, in einem idealen Kreissaal, in Sissis holistischem Zentrum eine Geburt sein könnte, sondern einfach wirklich, und das haben wir ja beide auch gemacht, im ganz normalen Klinikschichtdienst zu arbeiten. Ja, ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber was weiß ich, 94% aller Frauen oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
Ich würde sagen mehr.
Also ich glaube 2% Beleggeburten und 2% Hausgeburten sind es. Mhm. So ungefähr, also jedenfalls
minimal.
Die absolute große Mehrheit von euch bekommt ja ein Baby im ganz regulären Schichtsystem. Und natürlich kann man unter diesen Bedingungen auch gut ein Kind kriegen. Und gleichzeitig ist es so, dass das Gesundheitswesen auf verschiedenen Ebenen einfach, ich nenne es mal, angespannt ist. Da muss man ja nur die Zeitung aufschlagen. Und das gilt natürlich für alle Bereiche, eben auch für die Geburtshilfe. Und genau, und wir wollten sozusagen nochmal einen realistischen und aber dann auch gleichzeitig noch pragmatischen Umgang damit finden. Also im Sinne von face it, so ist das. Mhm. Und das ist nicht immer optimal, aber es gibt auch unter diesen Rahmenbedingungen Dinge, die ihr machen könnt oder die ihr vorher überlegen könnt oder die mit euren PartnerInnen besprecht oder mit dem geburtshilflichen Personal im Rahmen eines Anmeldegesprächs und. Da kommen wir dann gleich zu. Aber vielleicht als Einstieg, das war nämlich auch einer der Aufhänger, der es ganz schön zusammenfasst. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen.
Ja, wir haben eine Sprachnachricht bekommen und jetzt einfach, die ist jetzt nicht...
Kleine Triggerwarnung vielleicht?
Eine Triggerwarnung. Also aber diese Sprachnachricht haben wir bekommen und haben gedacht, okay... Wir nehmen die jetzt und bauen darauf unsere Geburtsfolge mit euch gemeinsam auf, um zu sagen, okay, das ist jetzt nicht ideal, wie das da gelaufen ist, aber wir wollen euch mit euch besprechen, was kann man vielleicht tun, worauf kann man achten, was können wir euch an die Hand geben, damit ihr hoffentlich nicht so in diese Situation geht.
Genau, und wie bewerten wir Hebammen sozusagen, ohne dabei gewesen zu sein, auch die Situation, also im Sinne von, ist sowas typisch, kennt man sowas und so, aber so, wir reden gar nicht weiter, wir hören mal, Nane hat uns die Nachricht aufgesprochen, wir hören einmal kurz zu.
Gemeinsam rein.
Ich habe leider eine sehr negative Erfahrung in der Geburt meiner ersten Tochter im Jahr 2022 sammeln müssen, denn ich bin quasi Opfer des systemischen Versagens geworden. Nachdem ich mit einem Blasensprung circa 24 Stunden im Krankenhaus war, wurde ich mit laufender PDA und 7 cm offenem Muttermund in ein anderes Krankenhaus verlegt, weil das Krankenhaus überlastet war und ich der unkritischste Fall war. Was natürlich schön ist, dass es unkritisch war, aber nichtsdestotrotz war es nicht schön, verlegt werden zu müssen. Ich habe mich in dem Moment entmündigt gefühlt. Mir wurde nicht zugehört, kein offenes Ohr geschenkt und ich konnte noch nicht mal entscheiden, in welches Krankenhaus es ging. Denn das Krankenhaus, in das ich gebracht wurde, wollte ich auf keinen Fall. Dem wurde aber kein Gehör geschenkt und im Nachhinein endete dann meine Geburt in einem Kaiserschnitt und ich bin immer noch der Überzeugung, dass es nicht hätte sein sollen. Und das Traurige dahinter ist, dass das Krankenhaus, was mich aufgenommen hat, nicht auch noch alles gegeben hat, um diese Erfahrung ja in eine positive Richtung zu lenken. Warum ich euch diese Geschichte erzähle, ist, dass ich gerne wissen würde, ich stehe nämlich jetzt vor der Geburt meines zweiten Kindes, wie man in solchen Situationen vielleicht Gehör finden kann oder was man machen kann, um generell unter der Geburt, wenn man einfach Dinge aufoktroyiert bekommt, sich dagegen wehren kann. Es ist eine besondere Situation, aber vielleicht kann man sich ja auch darauf vorbereiten. Ich liebe eure Arbeit und liebe euren Hebammensalon und danke euch von Herzen. Liebe Grüße, Nane.
Ja, also vielleicht das Wichtigste vorweg. Danke, Nane, für deine offenen Worte und dass du deine Geschichte mit uns teilst, die sehr schmerzhaft für dich ist. Und es ist oft so, dass Frauen, wenn sie dann schwanger sind mit ihrem zweiten Kind, dass natürlich Erlebnisse dann auch nochmal hochkommen und konkret werden. Und man sich zu Recht natürlich fragt, okay, was ist damals richtig schief gelaufen oder blöd gelaufen oder unangemessen gelaufen? Und was möchte ich dieses Mal tun, um eine andere Erfahrung zu machen? So. Und ich finde da schon mal einen wichtigen Aspekt, was kann ich tun, ist ja immer schon auch ein bisschen den Frauen die Aufgabe zu übergeben, dass sie hätten anders handeln können, sollen und es wäre eine andere Erfahrung gewesen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und gleichzeitig seid ihr ja als mündige und kompetente und ernstzunehmende Frauen im Kreißsaal ein Gegenüber, auf die eingegangen werden sollte. So, das ist überhaupt gar keine Frage. So. Und was mir am Herzen liegt, ist zu sagen, dass eine Verlegung unter der Geburt eine super, super absolute Ausnahmesituation ist. Ich habe das tatsächlich noch kein einziges Mal erlebt. Also nur mal so als empirische Einordnung. Das passiert nicht jeder zweiten Frau. Upsi, mit 7 Zentimetern verlegt man noch mal in ein anderes Krankenhaus, weil das eine Überlastungssituation ist. Damit ist überhaupt nicht zu rechnen, zum Glück. Und das war natürlich der Anfang von dieser ganz unglücklich gelaufenen Situation. Damit müsst ihr nicht rechnen. Sissi wiegt ihren Kopf hin und her. Sissi arbeitet an einer großen Klinik hier in Berlin. Also ich bin gespannt.
Ja, also diese Situation der Verlegung bei 7 Zentimeter habe ich auch so noch nicht erlebt, weil wir auch, ich meine, ich bin natürlich in dieser privilegierten Lage, wie du sie ja vorhin beschrieben hast, dass ich halt eine 1-zu-1-Betreuung mache und aber trotzdem im Kreis ja bin und auch mit den Kollegen, wenn ich dann sozusagen dort arbeite, dann merke ich ja, was da los ist und dann versucht man ja auch zu helfen und so weiter. Dass wir natürlich auch, wenn die Kreissäle voll sind und dann ist man ja gesperrt, das heißt, dann darf einen kein Krankenwagen mehr anfahren. Und aber wenn Frauen vor der Tür stehen, dann werden die aufgenommen.
Ja.
So, und dann guckt man natürlich, und ich habe es auch bei uns, Gott sei Dank, und ich glaube auf Holz noch nie so erlebt, weil bei uns hätte jetzt keiner eine Frau verlegt, die 7 Zentimeter ist.
Ja, aber das ist ja auch ein Grund, warum viele Kliniken eben die Frauen auch explizit bitten. Ne? Sie sind hier angemeldet, aber es ist ja sozusagen keine Anmeldung. Ich komme am 13.04., weil das mein ET ist, bei Ihnen vorbei, so dass man vorher anruft und sagt, ich hätte dann jetzt mal wehen und würde dann jetzt kommen, damit eben erstens so ein bisschen Vorlauf und Vorplanung ist, wenn, ne, dass man einfach räumlich und auch personell irgendwie so ein bisschen gucken kann, aha, da kommt gleich noch eine Frau, aber auch im Worst Case eben sagen kann, oh, das ist heute schlecht, so, also im Sinne von, wir sind voll, kommen Sie bitte nicht, sondern fahren Sie gleich in ein anderes Krankenhaus. Also das ist ja durchaus der Hintergrund für diese Bitte. Und da kenne ich auch verschiedene Sachen, die im Internet so rumgeistern, im Sinne von, oh, deshalb rufe ich doch gar nicht erst an, wenn ich da vor der Tür stehe, müssen die mich ja aufnehmen. Und ich weiß dann immer gar nicht, ob das so ein guter Tipp ist. Natürlich hat man sich darauf eingerichtet, man hat sich gewünscht in diesem Krankenhaus und alles irgendwie eingeplant und alle Freundinnen haben da geboren und das ist irgendwie so. Aber in einem Krankenhaus anzukommen, wenn schon sozusagen mit Ansage die personelle und oder räumliche Situation angespannt ist, dann ist für mich total fraglich, ob das eine gute Idee ist, da hinzufahren, weil da hat man im Zweifel überhaupt nichts von, da sich auch noch irgendwie mit dem Fuß in der Tür da auch noch reinzuquetschen. So, also nur mal so als Gedanke.
Also als Gedanke wäre schon einfach, dass man sagt, dass man vielleicht auch einfach 2 Optionen hat.
Ja.
Also, dass ihr, wenn ihr euch sozusagen für, es ist ja auch mal nochmal die Frage, wo wohnst du in Deutschland? Ne? Wir gehen jetzt wieder, wir sind immer so mitten in Berlin, wo wir einfach viele Möglichkeiten von mehreren Geburtskliniken haben. Das ist ja jetzt so auf Sylt schon mal gar nicht der Fall.
Da muss genau, da bleibt ihr natürlich, ne, wenn ihr euch das nächste Krankenhaus 50 oder 80 Kilometer entfernt ist, dann stellt sich die Situation auch nicht. Dann gibt es oft ja auch irgendeinen Bereitschaftsdienst oder sowas. Also die arbeiten ja dann auch mit dieser alltäglichen Situation von nicht planbaren.
Aber wohnt ihr in Ballungszentrum, wo einfach auch viele Kinder auf die Welt kommen? Das ist ja auch nochmal was anderes. Ne?
Die sprechen sich nicht gut ab.
Ne, dann ist es auf jeden Fall, macht das Sinn, sich auch einfach 2 Häuser anzugucken. Das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, sich in 2 Krankenhäusern anzumelden. Da ist jetzt keiner irgendwie sauer. Wichtig ist immer nur, was sie gerne hätten, dass man dann, wenn das Kind geboren ist, dass man dann auch einfach anruft, dass auch die Akte sozusagen, wenn man sich angemeldet hat.
In einem anderen Krankenhaus.
Ja.
Ja. Ich weiß gar nicht, ist das noch gängige Praxis, dass man einen Überweisungsschein braucht für eine Anmeldung im Krankenhaus? Das ist ja oft so ein Haken, ne? Also so, das habe ich jetzt tatsächlich irgendwie gar nicht im Kopf. Einige Kliniken verlangen das, dass sie sagen. Ja,
es geht um, also ist klar.
Also Abrechnung.
Es geht um Abrechnung, also das muss man nicht. Du kannst dir einfach, also ich kann ja auch immer nur in dem Krankenhaus sprechen, wo ich arbeite, da rufst du einfach an oder gibst einen Termin, da muss man jetzt keinen Überweisungsschein mitbringen. Aber es hätten gerne viele, weil wenn du diesen Überweisungsschein hast, dann haben die halt auch mal, sonst ist dieser Anmelde, das Anmeldegespräch umsonst.
Ja, ja, na klar.
Nichts abrechnen.
Genau, ne? Also dieses Anmeldegespräch wird dann eben abgerechnet als Geburtsplanung oder irgendwie sowas, wie auch immer der Gebührenordnungspunkt dann irgendwie da heißt. Und dieser Gebührenpunkt ist dann wahrscheinlich so ähnlich wie Vorgespräch bei einer Hebamme, eben nur einmal oder zweimal berechnungsfähig. Mhm. Und das sind halt so Orgasachen, um die ihr euch ja eigentlich gar nicht kümmern sollen müsstet. Nur so als Hintergrundinfo.
Vielleicht kriegen wir auch total Ärger, wenn wir jetzt sagen, man soll sich in zwei Krankenhäusern anmelden.
Ja, dann kriegen wir halt Ärger von mir, wenn wir Ärger kriegen.
Also,
so,
ne? aber ich finde das einfach gut,
das diese vollkommen Option legitim, ja, natürlich.
Zu haben, weil es ist halt einfach so, und let's face it, es ist einfach so, dass manchmal, wir haben ja aktuellen Geburtenrückgang, einen ganz schön starken,
ja.
Den merkt man schon. Also das heißt, die letzten Jahre waren einfach noch anders, aber trotzdem wird es natürlich immer wieder diese Situation geben in den Krankenhäusern, wo es einfach, wo die Hütte brennt und wo du einfach nicht weißt, was du zuerst machen soll und wo es dann einfach auch besser ist, in ein anderes Haus zu gehen. Es ist aber natürlich überhaupt gar keine Option, finde ich, das, was Nane widerfahren ist mit 7 Zentimeter.
Nein.
Also eine Frau, die wirklich
knackig unter der Geburt ist.
Also wenn man das jetzt irgendwie alles bis in der Latenzphase, also man sagt ja so, dass man richtig unter der Geburt steht, das ist auch wieder so ab 4 Zentimeter, das ist jetzt wirklich so, Geburt davor ist sozusagen Latenzphase und diese Phase kann ja auch sehr anstrengend sein unter der Geburt. Also es ist ja auch so ein bisschen so ein Hebammengeheimnis, also was die Aufgabe der Hebamme ist, eigentlich ist, oder die Kunst der Hebamme ist, eine Frau gut in die Geburt reinzubringen. Ja. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtige Hebammenarbeit, aber auch diese Arbeit bleibt ja momentan auf der Strecke.
Total.
Und das ist eine Arbeit, wenn wir jetzt so vorne anfangen, Geburt, die deine Partnerin oder dein Partner einfach gut übernehmen, also wo man die einfach auch briefen kann, weil die helfen können, in dieser Phase einfach da zu sein.
Total.
Weil da wird man ja immer spazieren geschickt.
Genau. Also da wird man, wenn man früh in der Klinik ankommt, spazieren geschickt, weil es besteht noch überhaupt kein Handlungsbedarf. Mhm. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Tipp, den wir euch geben können an dieser Stelle. Fahrt nicht zu früh los, so, weil diese überhaupt, also auch diese Situation, die Nane erlebt hat, mit 7 Zentimetern verlegt zu werden, natürlich stellt der Körper dann um auf, halt, Moment, Stopp. Also in dem Moment, wo Stresshormone, Adrenalin ausgeschüttet wird und eine ungeplante Situation, eine unsichere Situation, was eben nicht let go, hier Baby, du kannst kommen, sondern halt mal Stopp, wir müssen jetzt mit dem Krankenwagen noch irgendwo anders hinfahren. Natürlich sagt der Körper dann, okay, Signal verstanden, Stopp. So, diese Phase der Geburt ist ja natürlich störanfällig. Also wenn man jetzt evolutionsbiologisch guckt, wenn man, keine Ahnung, irgendein anderes Säugetier mitten im Gebärprozess stören würde, dann würde da auch schon irgendwie klar sein, dass man da irgendwie am sehr ungünstigen Zeitpunkt irgendeine Handbremse angezogen hat. So, also das ist ja total klar. Und das ist eben schon am Anfang so. Also diese Latenzphase, die Sissi eben genannt hat, also dieses ganz frühe Beginnen erstmal, bis der Körper sozusagen quasi unwiderruflich, also ganz klar sich committed im Sinne von geradeaus wie auf Schienen, das geht jetzt Richtung Geburt. Diese Latenzphase, also man kann die verschieden definieren, sie hat eben Muttermund 4 Zentimeter irgendwie genannt.
Ja, also das ist jetzt so laut Buch, ne?
Genau, ja, genau. Das ist also eine Definition. Und dieser Weg dahin, der kann irgendwie eine halbe Stunde lang sein, also ganz schnell gehen, im Sinne von Frau kriegt Wehen und zack, geht der Muttermund auf. Und das kann aber auch, weiß nicht, 2 Tage dauern, bis man diese 4 Zentimeter hat. Und in der Zeit hatte man immer so ein bisschen Wehen und dann hat man nochmal ein bisschen geschlummert und dann gingen die Wehen vielleicht wieder weg und fing wieder an oder so. Und da ist man ja dann optimalerweise, wenn die Latenzphase so gemütlich, sage ich jetzt mal, vor sich hingeht, wo eine Frau spürt, ja, da ist was im Busch und der Körper sich einweht, wie wir so schön sagen, und eingroovt, eben in vertrauten und sicherer Umgebung zu sein. Und das ist für viele Leute eben ein beschütztes Zuhause, so gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin.
Und dann einfach auch ich finde aber auch mal da immer noch ganz wichtig zu sagen, wenn Angst mit ins Spiel kommt oder so,
ja,
ne, das ist einfach, fahrt ihr immer los, ne, da gibt es keinen so, aber dass Geburt einfach auch Zeit braucht, gerade beim ersten Kind ist es ja doch eigentlich so, dass die so durchschnittliche Zeit von 12 bis 18 Stunden einfach normal ist. Und dass gerade diese erste Phase der Geburt einfach ein bisschen dauert. Also bis man dann da wenn ich jetzt, Entschuldigung, dass ich jetzt immer von Muttermundseröffnung rede, aber so die ersten 5 Zentimeter sind wirklich beim ersten Kind, sag ich immer so, wenn man die dann geschafft hatte, dann ist so.
Dann geht der Rest.
Dann geht der Rest eigentlich richtig gut.
Aber ist nicht linear. Ne?
Aber diese ersten, so, das ist so, das zieht sich einfach manchmal.
Ja, der Muttermund war ja auch noch nie auf im Leben. Genau. Da muss ich jetzt mal sagen, so, hä, was, ich soll aufgehen? Na gut, dann probiere ich mal.
Und da muss man einfach gucken und Zeit geben und wirklich versuchen, auch wenn ihr sozusagen ist vielleicht alles in diesem Klinik, ihr seid dann vielleicht schon in der Klinik, dass man da einfach diese sich so kleine Nischen sucht, dass man sich wirklich einfach so guckt, wie kann ich mir meinen Raum, auch wenn da vor der Tür der trubeligste Alltag ist, ja, wie kann ich mir trotzdem, indem ihr halt euch Kopfhörer mitnimmt, indem ihr euch so ein bisschen so abschattet und versucht, ja, eure Oase da auch zu bilden oder am bestenfalls einfach wirklich zu Hause noch zu bleiben. Das ist natürlich immer schön, wenn man nicht so weit weg wohnt, ja, wenn man natürlich 1,5 Stunden zu einer nächstgelegenen Klinik fahren muss, was ja leider in vielen Gebieten der Fall ist, dann ist das natürlich nochmal eine andere, ja, Hausnummer.
Ja, ja, dieses, ne, wann ist zu früh und wann ist noch gerade rechtzeitig und so, das ist ja auch gerade beim ersten Kind, kann man das überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Also im Sinne von, sind die Wehenden, ist das denn jetzt schon doll oder, also, ne, wo ist sozusagen oben Benchmark, wie steigerungsfähig ist das denn noch? Das ist ja total schwierig, das einzuordnen, wobei ich immer wieder, letztlich nicht, weil erstaunt bin, weil es ja so regelmäßig vorkommt, dass Frauen in dem Moment das wirklich ja ziemlich gut im Gespür haben. Also es kommen ja wirklich super selten nur aus Versehen Kinder zu Hause auf die Welt, weil die Frau jetzt dann dachte, ach, ich habe noch Zeit und so. Ne? Also dieses, was man immer so sagt, horch auf dein Gefühl, was sich ja immer ein bisschen schwammig anhört, das funktioniert ja dann in der Realität dann doch ziemlich gut. Also dass man schon diese Qualität von, oh, okay, so alles klar, jetzt weiß ich, was die meinen. Und das sind jetzt richtige Wehen und von der Qualität her wirklich noch mal was anderes als das, was vielleicht in den Stunden zuvor war oder so. Ne? Was ich auch, also auch wichtig finde an diesem Punkt ist, das soll jetzt nicht so klingen, bleibt mal so lange wie möglich zu Hause und euer Partner, eure Partnerin soll das dann managen, statt einer Hebamme, die euch, nein, eigentlich in der Zeit, weiß ich auch nicht, das Kreuzbein massieren würde und es einordnet und nach dem Kind horcht und dass ihr euch bestärkt, dass das alles super läuft und so. Dafür ist natürlich, finde ich, ein Geburtsvorbereitungskurs total wichtig. Also, dass auch die PartnerInnen in der Situation die Situation einordnen können und wirklich eine Unterstützung sind. Man hat überhaupt nichts in der Situation von einem Partner, einer Partnerin, die dann irgendwie selber sagt, Schatz, meinst du nicht, wir sollen losfahren und so, sondern der einfach weiß, okay, die Atmung verändert sich, die Frau verändert sich in ihrem Verhalten, macht Geräusche und so. Und das ist irgendwie, ich kann das aushalten, ich kann das mittragen und ich kann das unterstützen und weiß, habe selber auch ein Gefühl, ich als Partner, Partnerin, nicht gebärende Person, und Vertrauen in die Kompetenz der Frau, dass die das kann, in die Kompetenz eines Babys, dass es das kann und schafft, geboren zu werden und so, dass man wirklich auch diese Situation gemeinsam tragen kann, damit man auch eine Hilfe und eine Unterstützung ist.
Das unterschreibe ich.
Und ich finde ja auch, also was du gesagt hast, so diese Oase im Krankenhaus, ne, sich dann irgendwie irgendein Zimmerchen, Kreißsaal, Vorwehenraum, also oder wie auch immer das heißt, ne, kriegt man ja dann irgendwie zugewiesen. Man ist da ja nicht auf dem Gang, hoffentlich. Mhm. Also auch das gibt es natürlich, aber so. Aber dass man, wie du sagst, also sich eine kleine, abgeschottete Gebärinsel schafft. Und da sind, ne, also wir haben auch diverse Listen, können wir jetzt auch nochmal verlinken, mit Klinikkoffer, deshalb steht da sowas drin, ja, ne, wie irgendwie ein Kuschelkissen und wie ein Kopfhörer und so diese Dinge.
Ja, also man muss sich das einfach schon irgendwie, ihr müsst euch vorstellen, Geburt hat einfach was damit zu tun, dass man sich gehen lassen kann.
Ja.
Und sich gehen lassen und sich entspannen passiert eigentlich immer nur dann, wenn man sich wohlfühlt. Ja. Und das ist ähnlich ja auch wie bei Frauen oder bei Gebärden, also generell bei Menschen, dass ja auch sozusagen, wie ein Kind entsteht, dass die wenigsten Menschen das irgendwie auf dem Potsdamer Platz gerne machen und zeigen, sondern sie ziehen sich zurück, sie machen, sie haben Sex und wollen, und das ist auch so ein bisschen, man kennt ja das Gefühl, wenn man zum ersten Mal mit jemandem schläft und den man noch nicht so gut kennt, dann ist man immer nur so damit beschäftigt, okay, everything, alles ist gut und so, weißt du, so, man ist so, man so, und sobald man so diesen, finde ich auch beim Sex, so diesen Schalter so drückt, so, okay, let it go, dann
wird's gut.
Dann wird's gut, dann macht's Spaß, dann hat man Orgasmus, dann kann man einfach, also meistens, aber dann kann man irgendwie so loslassen. Und das hört sich jetzt vielleicht krass an, aber auch Geburt, auch wieder, warum wir Geburt mit Sex vergleichen, aber es ist auch einfach so, wenn man bei Geburt dieses Vertrauen schafft, ich habe einfach die, meinen Partner, und wenn du jetzt nicht die Hebamme an deiner Seite hast, aber deine Betreuungsperson, die für dich dabei ist, das kann ja auch eine beste Freundin sein, also es gibt ja auch Alleinerziehende, aber es ist eine Person dabei, der du vollkommen vertraust und die, die dir auch sagst, die für dich das Sprechrohr sein kann, wenn du jetzt zum Beispiel so intensive Wehen ist, die einfach weiß, was du dir wünschst oder so, das ist einfach toll, weil man sich dann einfach gehen lassen kann. Ja. Also dieses Gehen lassen unter der Geburt, auch so zu atmen, so zu sein, wie man ist, dass man sich dieses Schamgefühl, das ist ja auch einfach krass, weil wir sprechen wieder von Körperflüssigkeiten, vielleicht ist die Fruchtblase dann schon geplatzt.
Ja, Kontrollverlust einfach, ne, auf allen Ebenen.
Ne? Man hat Stuhlgang in der Anfangsphase, der Körper will alles loswerden, man muss sich vielleicht übergeben. Also sind ja so viele auch schambehaftete Dinge, die einem unangenehm sind. Und wenn man dann halt auch einfach laut stöhnt und tönt und so. Aber das ist ja das Wichtige, dass man nicht darüber nachdenken muss, ist das jetzt so richtig, sondern ich tue das, was hier gerade passiert. Ja. Und dafür braucht ihr halt auch im Krankenhaus, dass ihr das kurz euch so ein bisschen so für euren Raum macht.
Und ja, dass ihr euch euren Raum sozusagen gestaltet, schafft, erobert. Und da sozusagen, das ist so eine kleine Gebärinsel. Ja, finde ich gut.
Und man weißt du, und selbst wenn ihr den Koffer dann nicht ausgepackt hat, die Kliniktasche, dann ist das halt so, wenn er immer fragt, ja, ich habe gar nichts gebraucht. Na klar, wenn alles super läuft, dann oder wenn es einfach ganz schnell geht, dann braucht man meistens nichts. Aber es ist total gut für längere Geburtsreisen, einfach gut da zu sein. Und dann tut es einfach gut, irgendwie dein eigenes Stillkissen mitzunehmen oder auch nochmal eine Decke, weil man kriegt im Krankenhaus dann so einen Laken, was so gestärkt ist, was so hart ist. Das muss erstmal weich gemacht werden, um damit zugedeckt werden. Und wenn man dann irgendwie doch friert und man geht, deine Muskeln arbeiten, man kommt auch manchmal so in dieses Zittern und dann tut es einfach gut, in irgendwas eingehüllt zu werden.
Und dann hat man nur so einen komischen Einmalwaschlappen und so. Also das ist, ne, ist ja auch immer der wichtige Punkt, packt diese Kliniktasche gleich sofort aus, gleich sofort. Ob ihr jetzt ein Stillkissen zwischen den Knien braucht oder nicht, wenn es da ist, nutzt ihr das überhaupt. Mhm. Frauen sind ja auch nicht so besonders kreativ mit, Schatz, könntest du mir bitte das sinnliche Geburtsöl aus dem Boden der Tasche irgendwie da nochmal rauskramen und aufschrauben, packt das gleich aus, schraubt es auf. So, und das ist auch eben natürlich eine Aufgabe für die Begleitpersonen unter der Geburt, die müssen das machen. Die müssen das alles, was ihr da eingepackt habt, irgendwie auspacken, die Salzlampe in die Steckdose steckern.
Leute, das unsere Salzlampe.
Ich erwähne es immer mal, das war in der ersten Staffel so unser Running Gag. Und ihr habt uns immer Fotos von Salzlampen geschickt, weil die so ein gemütliches Licht machen. Weil irgendwann haben wir mal, darüber, dass, keine Ahnung, also die Brandschutzverordnung, früher durften Frauen ja noch Teelichter oder Kerzen in einem Kreißsaal aufstellen. Und alles, was so LED-Lampen sind, selbst wenn die zu dimm sind, ist das ja so richtig gemütlich nicht. Und Salzlampen kommen irgendwie am nächsten noch dran.
Aber es gibt ja auch mittlerweile auch so ein paar coole Kerzen, die so...
Die so tun, als ob sie flackern.
Ja, so, die sehen gar nicht mehr immer so schlecht aus. Also
ich habe ja wieder ich gehöre ja zu den Leuten, die damals, also die Älteren unter uns werden sich erinnern, wann hat die EU das eingeführt, 1900 irgendwas, dass man keine normalen Glühlampen mehr haben darf. Und ich habe damals einen ganzen Schrank vollgepackt mit Glühlampen. Und einige Sorten,
kann ich mir nie vorstellen.
Also ich habe 40 Watt und 60 Watt und 100 Watt und in verschiedenen E27 und E14 oder wie die Fassungsgrößen da irgendwie, alles da.
Hast du einen extra Schrank dafür gekauft?
Ich habe wirklich einen extra Schrank dafür, Sissi. Ich zeige dir das nächstes Mal. Und einige werden jetzt alle. So, und ich habe jetzt wirklich, ich habe irgendwelche Architektur, Lichtdesign, Foren irgendwie da befragt, welche Kelvinzahl oder wie das jetzt heißt, irgendwie am ehesten eine ursprüngliche Glühlampe. Und ich habe horrendes Geld ausgegeben von allen namhaften Firmen, von Osram und Vata und wie sie alle heißen, was weiß ich, da mir irgendwie und dann alle so dieser Retro-Look und so, versucht Glühlampen zu finden, die A, hell genug sind. Weil häufig sind die zwar dann so orange, aber die geben gar kein richtiges Licht. Also die sind zwar hell, wenn man da so hinguckt, aber die geben kein Licht. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Und dann sind die alle entweder orange oder pink oder grau im Ton. Ich komme in den Raum und kann sofort sagen, ist hier eine Glühlampe oder nicht. Halogen geht noch gerade so, ist aber ja mittlerweile auch verboten. Also ich will gar nicht ausholen, sorry, sondern nur sagen, dass alles, was ich an künstlichen Teelichtern flacker und wir imitieren hier mal
irgendwie. Hast nichts gefunden.
Dass ich das alles einen lächerlichen Abklatsch finde und dass natürlich eine Salzlampe eine ästhetische Zumutung ist. Kein Mensch würde sich das irgendwie in sein Interior Design irgendwie hinstellen, aber im Kreißsaal, ich bin Fan.
Ja,
Okay, gut. Punkt.
Fassen wir das mal zusammen.
Also keine Kerzen, diese Dinger. Aber man kann auch zum Beispiel Lichterketten, hatte ich neulich auch.
Ja, Lichterketten, auch schön.
So, die
Obwohl die mit LED, ich sage jetzt
nicht. Das finde ich jetzt gerade richtig lustig. Okay, also macht es euch schön. Raumduft ist immer super. Manchmal haben einige Kreise haben jetzt auch schon so dass man einfach dann ein ätherisches Öl und dann so ein, wie heißen die nochmal, so ein, komm gerade nicht drauf, mir fällt das Wort nicht ein.
Duftlampe?
Ja, aber eine Duftlampe, dieses früher als Kerze gibt es ja nicht mehr. Es gibt darfst
ja, aber
an.
Es gibt ja diese Dampfdinger.
Ja, da.
Wie heißen die denn? Ich war schon, ja, also die Ultraschallvernebler, Dingsbums. Ich habe da eine ganz schöne, die habe ich mal geschenkt bekommen.
Von Primavera wahrscheinlich.
Die steckt man in die Steckdose und das ist so ein schwarzes Keramikding. Die sieht sehr hübsch aus. Ist nur nervig, die immer sauber zu machen, weil die irgendwie, also mit, aber das ist ja alles. Die ist ganz toll. Und da kann man so das verdammt. Dann so.
Bitte schreibt uns jetzt nicht, was das für eine ist. Sie weiß es gerade nicht. Und wenn sie es wisst, wenn es ihr noch einfällt,
das könnt ihr auch selber googeln. Also einige Sachen, ne, wir freuen uns echt über Post und so. Das meiste können wir leider nicht persönlich beantworten. Aber einige Sachen, da frage ich mich ganz ehrlich, google es einfach doch kurz, dann findest du das auch. Also es ist jetzt nicht so schwer bei einigen Fragen, wenn wir hier mal so nebenbei irgendwas droppen. Genau, das findet ihr alles, wenn ihr das unbedingt finden wollt.
Also wir brauchen gute Atmosphäre, wenn wir unsere Kinder kriegen.
Was ihr uns aber unbedingt schreiben könnt, also mir jetzt, wenn ihr irgendwie eine besonders tolle LED-Lampe gefunden habt, die voll so ist wie eine Glühlampe.
Karin, wir haben jetzt Geburtsfolge. Das ist keine Technikfolge.
Keine persönliche Issues, dass Menschen mein Leben organisieren. Genau, also das Atmosphäre.
Du bist echt Geburts- manchmal, da gehst Geburts- du in Foren, wo Licht...
Ich bin nicht ein Nerd, ich bin verzweifelt. Ich brauche einfach gemütliches Licht. Ich bin also super, also... Ja, es muss hell sein oder hell. Ich habe ja überall LED-Dimmer und so. Mhm. Das habe ich ja alles. Kostet 180 Euro, so ein scheiß LED-Dimmer. Und trotzdem ist es nicht so richtig cozy. Okay. Aber so, gut, das ist jetzt, wir beenden das jetzt.
Kurz, dass du Kerzen anmachen kannst. Okay, also wir haben die Atmosphäre. Super wichtig, finde ich. Und wir haben ja auch mal eine Folge gemacht zum Geburtsplan. Und da wird man ja zwar immer so ein bisschen belächelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr viel Feedback auch wir bekommen haben von gerade jüngeren Kolleginnen, die das eigentlich ganz gut finden. Weil wenn du, musst dir vorstellen, du bist im Kreißsaal, ihr müsst da ja nicht irgendwie einen Roman schreiben, warum das so und so. Aber so ein kurzer Überblick für so eine Hebamme, die irgendwie einen vollen Kreißsaal hat und sieht einfach so, okay, einfach nur zu sagen, das tut mir gut, das ist so, wovor ich Angst habe, damit die einfach, weil man hat ja dann nicht so Zeit, dass wir erstmal uns hinsetzen und einen Kaffee trinken, einen Tee trinken und wie man das jetzt im besten Fall macht, dass man genau weiß, was sind die Ängste oder so der Frau. Und wenn man da so ein kurz mal so einen Check hat, so eine kleine, aber nicht, dass man erschlagen wird. Ich glaube, dass die Kunst ist wirklich so, dass man wirklich so aufschreibt, so hey, das tut mir gut, davor habe ich Angst, da hatte ich eine schlechte Erfahrung, das sieht die. Und dann kann man damit gut als Hebamme arbeiten. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt in so einem großen Kreis arbeiten würde, wo ich immer bin, und ich sehe dann kurz auf der Akte ist vorne drauf, okay, die Frau hat vielleicht einfach das und das ist bei ihr nicht gut gewesen, da hat sie irgendwie eine schlechte Erfahrung, eine panische Angst vor, also Nadeln steht sowieso drauf, aber so, dass man einfach weiß, dann sehe ich so, okay, dann weiß ich schon, das kann ich ihr jetzt mal anbieten, so, ne?
Voll.
Ohne dass ich jetzt mit ihr jetzt mal erstmal eine halbe Stunde rede, was manchmal ja schwierig ist, weil ich die Kapazitäten nicht habe.
Und weil die Frau auch unter der Geburt ist und die Kapazität nicht hat. Also im Sinne von jetzt irgendwie ihr Trauma von irgendwas auszupacken oder sowas. Ne? Also ich finde das auch enorm hilfreich. Es sind wichtige Zusatzinformationen, die halt im Mutterpass oder sowas, also in den offiziellen Dokumenten irgendwie nirgendwo vermerkt sind. Und die einfach auch eine persönliche Sprache sprechen. Eine Hebamme kann euch ja im Zweifel nicht jeden Wunsch von den Augen ablesen. Und Frauen sind ja sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sagen, wenn eins klar ist, dann bitte, dass der Anästhesist sofort hier irgendwie angerufen wird, wenn ich komme. Ich will sowieso eine PDA und ich will sie schnell. Und es gibt andere Frauen, die sagen, ein PDA ist mir total unheimlich und eigentlich würde ich das Ganze am liebsten so unbeeinflusst oder so also so wenig Interventionen wie möglich. Und eine PDA ist eher, kann ich mir eher nicht so gut vorstellen. Also erstmal als ganz banales Beispiel, was relativ einfach irgendwie zu fassen wäre. So,
ne, das ist, wenn so ein paar Informationen da draufstehen, ohne dass ihr natürlich wissen müsst, wie die Geburt dann läuft. Also es wird ja natürlich nicht so sein, haben wir auch schon tausendmal erzählt, dass ein Geburtsplan, der Name ist ja alleine schon komisch, weil man das eben nicht planen kann und ihr nicht planen könnt, ob ihr eine PDA braucht oder nicht. So, aber das ist einfach so ein paar Sachen. Ich stelle mir das eher kuschelig im Badewasser vor mit homöopathischen Globuli bei Kerzenschein. Oder, Leute, das ist mir alles zu shishi, packt hier gerne die klassische Geburtsmedizin aus. So, also das sind einfach zum Einordnen und zur Idee, die ihr jeweils unterschiedlich habt, was ihr mitbringt, wie ihr euch eine Geburt vorstellt und wünscht, auf jeden Fall hilfreich.
Ja, und ich glaube auch, dann ist immer noch die Frage, wie man das dann auch so übergibt oder sagt.
Ja, na klar.
So.
Ihr müsst jetzt keine Papyrusrolle übergeben oder na, so.
Und ich glaube, wenn man da immer in dieser Kommunikation einfach auch so bleibt, weil es ist einfach so, es gibt Tage, da ist das, also Hebammen, die im Kreise arbeiten, die wollen auch eine gute Geburtshilfe machen. Aber es gibt Tage, wo alle Leute was von dir wollen und du kannst niemandem richtig gerecht werden. Und da kann man auch, also ich meine, es ist natürlich dann gerade doof, wenn man da selber dann in dem Moment da aufschlägt. Aber dass man dann halt das Wort nicht gleich auf die Goldwaage legt und sagt so, dass man sagt, so und so will ich das jetzt haben, sondern es ist mal so ein bisschen so, wie kommuniziere ich das?
Ja, dann? Das ist einfach ne, so viel zwischenmenschliche Kompetenz, trauen wir euch natürlich zu, dass das jetzt kein Forderungskatalog ist, der von eurem Notar gegengezeichnet ist und der bitte in dreifacher schriftlicher Ausführung der Patientenakte beigeheftet wird. Und wo sozusagen, also seid euch klar, da ist ein menschliches Gegenüber, die Hebamme, die im Zweifel natürlich genau das Gleiche will wie ihr. Und dass das jetzt nicht so schroff und brüsk rüberkommt oder so. Aber das ist, glaube ich, auch klar so. Aber das kann man ja hier vielleicht auch nochmal droppen. Ich finde es einfach, es ist irgendwie, also einige Frauen formulieren das als Brief, einige als Bullet-Point-Liste. Einige bringen das mit zum Anmeldegespräch, was ich eigentlich immer total gut finde. Mhm. Also es da schon zu positionieren, weil dann kann man auch über die Dinge sprechen. Mhm. Und auch, also wenn ihr irgendwo lest, keine Ahnung, Wassergeburt findet ihr total toll. Und wenn ihr aber gar nicht wisst, in dem Krankenhaus, wie gehen die damit um? Und haben die vielleicht pro 6 Kreissäle nur eine Badewanne? Und könnt ihr sozusagen dann auch über den Realitätsabgleich sprechen, dass die dann sagen, das können wir hier gerne vermerken, aber ehrlicherweise, wir haben nur eine für 6 und wahrscheinlich, also ist die, ne, kann man sich ja dann irgendwie statistisch ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man ausgerechnet diesen Kreislauf mit der Badewanne dann überhaupt abkriegt, wenn man dann mit wen unter die Geburt kommt. Dann kann man darüber gleich sprechen und kann sagen, ah, okay, dann kann ich mir entweder diesen Wunsch nicht abschminken, aber dann lebe ich damit und kann mich darauf einstellen oder ich suche ein anderes Krankenhaus oder was auch immer, aber man kann zumindest so einen Realitätscheck da irgendwie schon mal vornehmen bei bestimmten Dingen. Oder sowas wie, kann ich mit einer PDA bei euch wirklich noch rumlaufen und unterstützt ihr das? Also weil theoretisch, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, bei der Folge, wo wir über Schmerz und Linderung gesprochen haben, eine PDA macht das ja grundsätzlich möglich. Also die heißt ja auch Walking PDA, weil die Medikamente das eigentlich möglich machen. Trotzdem ist es in einigen Häusern immer noch nicht Usus. Also sprich 90-95% der Frauen kriegen dann, weil sie eine PDA haben, im Liegen ihr Baby. Das müssen wir jetzt auch nicht, das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, aber das ist letztlich das größte Risiko einer PDA, dass man die Mobilität und damit die ganzen Konsequenzen, die damit einhergehen, für den aktiven und dynamischen Geburtsprozess dann da reingrätscht und so. Und wenn die euch sagen, ehrlich gesagt, der anästhesiologische Oberarzt, der hier der Funktionsoberarzt ist für den Kreißsaal, der sieht das nicht gerne, dann ist das sozusagen zwischen den Zeilen, nein, sie können dann leider nicht aufstehen.
Ich finde auch immer noch, wenn ihr euch für die Geburtsklinik entscheidet, ob das zum Beispiel ein Haus ist, was ausbildet, sind dort Hebammenstudentinnen, finde ich ganz ehrlich in der heutigen
mega
Zeit
gut.
Mega gut, weil die Hebammenstudentinnen, gerade die dann auch, also jetzt nicht die gerade im ersten Semester sind, aber die schon eher so zum Ende sind, aber auch am Anfang, ist es einfach toll, weil ihr habt die Möglichkeit, dann die Hebammenstudentin darf eigentlich immer eine Frau betreuen und hat dann die Möglichkeit, die ganze Zeit bei dieser Frau zu bleiben. Also scheut euch auch nicht darauf, in ein Ausbildungskrankenhaus zu gehen. Das hat eigentlich nur Vorteile als Nachteile.
Ja, und das ist total gut, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, dass so im allgemeinen Bevölkerungsding ist, so ist im Ausbildungskrankenhaus, dann üben die da an mir irgendwelche Sachen und so. Und das ist überhaupt nicht der Punkt. Die Hebammenstudentinnen dürfen nichts machen, was sie nicht können. Und es ist immer natürlich eine Hebamme auch zuständig für diese Hebammenstudentin, die sie dann betreut.
Und vor allen Dingen immer eine, die extra dafür ausgebildet ist und die meistens einfach auch die mit erfahrenste ist.
Ja, genau. Und ihr habt dann einfach eine Hebammenstudentin, die dann wirklich bei euch sitzt und wirklich eine engmaschige und menschlich nahe Betreuung ist so. Und das ist einfach das Großartigste. Das ist so einer der riesen Big Points. Jemand, der da ist. So, ja.
Gerade wenn man, wenn wir einfach immer noch heute die Zeit haben, dass wir nicht die eine Geburt, eine Hebamme, wofür wir ja weiterhin auch kämpfen. Wo ich jetzt gerade hier in der Folge bin. Aktuell läuft auch eine Petition für wieder eine, 8 Hebammen haben die Initiative ins Leben gerufen. Und ich glaube, zum ersten Mal, das kann was werden. Also wir schicken diese Petition nochmal hier heute in die Folge, dass ihr die bitte alle unterschreibt und
teilt. Oh, genau. Wenn nur die Hälfte aller Frauen, die diese Folge hören, wir wissen ja, wie viele Tausende von Frauen immer unsere Folgen vollkommen verrückterweise hören. Wenn nur die Hälfte das zeichnet, und ihr gehört zu der Hälfte, die es zeichnen, klickt bitte in den Shownotes auf diese Petition. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich schon 10-mal irgendeine Petition gezeichnet, aber zeichnet, werdet nicht müde. Das werden wir auch ganz viel gefragt.
Das ist auch, genau, wir werden
was
ganz.
Was können wir tun, wir als Frauen? Ne? Ihr Hebammen kämpft immer und seid so ratlos und so. Sowas hilft wirklich.
Und das ist jetzt mal eine Petition, die von 8 Hebammen. Die wirklich sich jetzt gerade was Tolles überlegt haben, wie sie versuchen wollen, einfach auch die aktuellen Gebührenverordnungen, die sozusagen gerade auch laufen noch und zu verändern. Und ich habe zum ersten Mal wieder so dieses Gefühl, Karin, wir haben noch gar nicht darüber geredet, ich habe gerade wieder so, da kommt so dieses Kampf und da könnte jetzt was passieren. Also genau, aber wir wollen jetzt mit der Geburt weitermachen, aber das ist mir gerade da eingefallen, weil dieses Thema eine Geburt, eine Hebamme, ist einfach, und das geht jetzt zwar gerade um die freiberufliche Hebammenarbeit, aber das wirkt sich natürlich auch dann auch auf die Klinik, auf die Hebammen, die in der Klinik arbeiten. Weil wenn diese Bewegung erstmal in Gang kommt, dann ist dieses Thema ja auch wieder höher. Und dieses eine Geburt, eine Hebamme ist etwas, wo wir nicht müde werden zu kämpfen.
Ja, und das ist auch nicht so ein Hebammen-Shishi-Forderung oder sowas, sondern das ist in den Leitlinien zur Begleitung einer vaginalen Geburt. Das ist eine S3-Leitlinie, so allerhöchstes Evidenzlevel, so wo alle Chefärzte der Geburtshilfe, der Anästhesiologie, der Pädiatrie, also der Neonatologie sitzen und sich alle Konsenslevel 100%, alle einig sind, wir brauchen eine 1:1-Betreuung unter der Geburt. So, und es kann eben leider nicht umgesetzt werden, weil die personelle Situation in den Kreißsälen. Es gibt einfach nicht genug Hebammen, die im Krankenhaus arbeiten können oder wollen unter den derzeitigen Bedingungen. Und wir haben diese Kolleginnen dort nicht. Und da muss sich was tun. Und wenn die Arbeitszufriedenheit und die äußeren Bedingungen, dass man eben über das Thema moralische Verletzung, also auch die Hebammen sind ja Opfer. Ich will das jetzt irgendwie gar nicht umdrehen und immer irgendwie sagen, naja, aber die armen Hebammen. Aber wir erleben einfach jeden Tag auch an unserem eigenen Leib und unserer eigenen Seele die Fehlungen und die Irrungen und Wirrungen des medizinischen Apparats und der Geburtshilfe. Wir gehen da jeden Tag hin und machen das ja mit, weil wir keine Alternative haben. Ich höre dann auch immer ganz viel, also ne, jetzt gerade, wo alle das Bahnpersonal, die Lokführer und das Bodenpersonal und jetzt auch das Kabinenpersonal von der Lufthansa und so, die streiken dann alle. Warum streikt ihr denn nicht? Naja, aber wie, also das wäre wirklich ja ein Druckmittel. Also man merkt ja, was los ist im Land.
Das war ja auch letztes Jahr.
Wenn das irgendwie passiert. Naja, aber wir sind natürlich ein bisschen zahnlos, weil wenn wir wirklich streiken würden, wie die Lokführer, die einfach sagen, wir steigen da nicht ein, das geht ja gar nicht. Also wir können ja vor unserem Berufsethos nicht einfach sagen, so, und heute ist der Kreis halt zu und es ist niemand da. Also so wie eine Bahn fährt nicht oder Fluglotsen streiken, alle Flugzeuge bleiben am Boden. Es muss ja immer eine Notfallbetreuung im Kreis halt gewährleistet sein. Und ganz ehrlich, das, was wir im Moment erleben, ist ja quasi fast Notfallbetreuung im allgemeinen Betrieb. Das heißt, wie viele Kolleginnen sollen wir denn noch abziehen, dass die überhaupt streiken? Genauso wie im freiberuflichen Bereich, habe ich ja mehrfach Streik schon mitgemacht, dann geht man einen Tag auf irgendeine Demo und macht an dem Tag keine Hausbesuche. Mache ich am nächsten Tag doppelt so viele Hausbesuche. Also so ist das ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Streik. Also wen trifft es denn? Also ne, so, das trifft dann die Frauen, die in unserer Obhut sind. Und natürlich können wir aus moralischen Gründen nicht einfach die alleine lassen. Und das ist der Grund für mich, das ist der Grund, warum wir nicht streiken können. Wir können ja auch nicht sagen, die in der Gewerkschaft organisierten Kolleginnen streiken, weil dann müssen die anderen Kolleginnen, die übrig bleiben, die Arbeitslast tragen. Also auch so dieses, warum macht ihr das mit? Warum macht ihr das mit, dass ihr Überstunden macht, dass ihr irgendwie an Wochenenden irgendwie 14 Tage hintereinander 36 Stunden am Stück mit Bereitschaftsdiensten arbeiten müsst? Ja, wenn ihr das mitmacht, na ja. So, wo ich immer denke, na ja, okay, aber wenn wir nach Hause gehen, dann wissen wir eben, was dann in der Klinik passiert. Wir lassen dann die Frauen alleine. Und das ist eben das Problem. Und deshalb sind Petitionen so ein bisschen so ein verlängerter Arm in die, die uns unterstützen, nämlich in euch, um irgendwas zu erreichen. Aber dieses Mittel haben wir halt nicht zur Verfügung. Und das ist ein Druckmittel. Offenbar hört die Politik ja nur, also was heißt die Politik, also auch unsere Gesundheitsminister rauf und runter, geben sich ja alle Mühe. Aber die können sich auch keine Hebammen stricken. Und die können auch nicht sagen, die kriegen plötzlich jetzt mal doppelt so viel Geld oder irgendwie sowas. Es ist wirklich ein komplexes Problem. Und ich habe dafür auch keine Lösung. So, es ist einfach nicht so leicht. So, sorry, kleiner politischer Ausflug hier wieder.
So, Geburt.
Ich glaube nur, also ne, das erklärt einfach auch so ein bisschen so die Dinge, aber so was fangen wir jetzt damit an? Also gut vorbereitet in die Geburt zu gehen, mit Begleitpersonen in die Geburt zu gehen. Mhm. Vielleicht können wir auch noch mal auf die Begleitpersonen, die nicht Partner, PartnerInnen ist, eingehen. Also im Sinne von, wenn euer Partner, eure Partnerin eben sich nicht vorstellen kann, euch unter der Geburt zu begleiten oder das aus welchen Gründen auch immer nicht möglich ist oder es einfach niemanden gibt, dann ist unsere dringende Empfehlung auch, dann sucht euch sozusagen Ersatz.
Und ich muss sogar manchmal sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde. Das hatte ich neulich bei einer Geburt, auch wenn es eins, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, weil wir über Begleitpersonen, aber da kam dann die Schwester mit dazu, weil es hat sehr lange gedauert und hat mal den Partner abgewechselt und das war total gut, weil so frische Energie reinkam, die war so total und hat massiert und hier so mal, also fällt mir gerade darunter ein, habe ich auch noch nie irgendwie gesagt, dass das eigentlich eine gute Idee ist, aber eigentlich ist sowas gar nicht so schlecht, mal darüber nachzudenken, gerade wenn eine Geburt etwas länger geht, dass man vielleicht auch diejenige Person, die da drin ist, auch mal kurz ablöst.
Gibt Studien dazu, ne? Also ich fand das ganz interessant. Ich habe ja jetzt, ich weiß, habe ich ja auch schon noch einmal erzählt, anlässlich der Neuauflage von Guter Hoffnung, die am 26.06. erscheint, habe ich dazu noch mal Studien gelesen mit Begleitpersonen unter der Geburt. Und weibliche Begleitpersonen haben viel mehr Körperkontakt, viel mehr Zuwendung. Und die wird mehr im weiteren Verlauf der Geburt, also je weiter die Geburt voranschreitet, umso intensiver wird die. Und bei Männern ist es umgekehrt. Und Frauen ich habe die Zahl jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber wirklich eine irgendwie sowas wie 50% mehr Körperkontakt und mehr Zuwendung. Also,
und dass sich das positiv auf die Geburt
auswirkt. Auswirkt. Und dass so dieses, ihr seid ein Team zum Beispiel aus werdendem Vater oder Partner, Partnerin und einer weiteren Person, ob es jetzt eure beste Freundin ist, eure Schwester oder vielleicht auch eine Doula. Ne? Ja. Also das können wir vielleicht auch mal erwähnen, dass es das gibt, wisst ihr wahrscheinlich ja. Doulas sind medizinische Laienpersonen, die geburtserfahren sind. Das ist zumindest bei den meisten Doula Fortbildung, also es ist ja kein wirklicher Beruf, eine Berufsausbildung.
Naja, es ist einfach eine Frau,
die geburtserfahren ist, die geburtaffin ist und deren Herz für die Geburtshilfe
schlägt. Genau, und die einfach die Frau begleitet. Und
genau.
Es ist sowas, ist sozusagen, wenn man ja zum Beispiel auch keine Beleghebamme bekommt, in der Klinik sein Kind bekommt und man die finanziellen Mittel dazu hat, einfach schon eine Option, weil eine Doula sozusagen wie eine gute Wegweiserin, also die für dieses Karma und Energie und Massage und einfach da und auch immer wieder neue Ansatzpunkte gibt, so sich mal wieder zu bewegen und so weiter. Also das ist wirklich schön, aber es ist natürlich auch wieder, wir reden hier wieder über Privilegien. Genau. Das muss man sich natürlich leisten können, weil auch die Doula verdient meistens mehr als die Beleghebamme.
Genau, also die Doula kriegt ungefähr 1.000 Euro. Also das ist regional super verschieden, bevor jetzt hier wieder uns geflutet wird, unsere Postfächer, dass es ja voll übertrieben ist und dass ihr als Doula nur 250 Euro nehmt. However, also es ist auf jeden Fall Geld, was natürlich überhaupt nicht alle Menschen haben. Und es ist natürlich höchst bedauerlich, dass es die Zweiklassenmedizin, die es ja längst gibt, auch an dieser Stelle dann irgendwie wieder ins Bewusstsein und ins Portemonnaie rückt. Aber es ist eine Option.
Aber ich finde das toll, weil darüber haben wir jetzt, dass du das gerade gelesen hast, weil das war wirklich so mein Impuls. und als wir es hier gerade mit den Begleitpersonen, dass es eigentlich überhaupt nicht auch so verkehrt ist, dass man einfach merkt, wenn diese Energie, weil das ist ja auch anstrengend für eine Begleitperson, die nicht wie eine Doula ist, die sozusagen Geburten erlebt hat und die weiß, das ist ja energielevelmäßig auch sehr, sehr anstrengend und vor allen Dingen auch eine Partnerin in dieser extremen Situation zu sehen, das kann ja nicht so jeder so gut ab. Und dann kam diese Schwester da in diese Geburt und die hat sich auch in diese Badewanne gesetzt und hat die so wirklich so, es war wirklich gerade so, es war zwar ein drittes Kind, aber es hat echt gedauert und wir waren so, und ich habe so gedacht, so wow, die hat jetzt nochmal hier richtig Energie reingebracht und es war für den Partner richtig
auch
gut,
eine Entlastung.
Weil der konnte sich mal kurz ein bisschen so zurück, weil er war eh gerade so und deshalb so dieses, so wieder dieses Frauen, wo wir auch dann in den nächsten Folgen ja zum Wochenbett kommen, so dieses Frauenthema jetzt ohne Menschen auszugrenzen, aber es ist schon einfach auch so Frauen helfen Frauen bei diesem Thema. Und wenn du das gerade auch gelesen hast, das finde ich einfach gerade wieder so, das ist einfach.
Wenn ich es auf die Schnelle finde, weil wir wirklich sehr kurz vor der Ausstrahlung aufnehmen, können wir das ja auch nochmal in die Shownotes packen.
Ja, das ist super interessant und das ist vielleicht auch einfach ein ganz guter gute Idee für euch, das überhaupt mal in Erwägung zu ziehen. Wenn wir jetzt, wir wollten euch heute so ein paar Sachen an die Hand geben, dass man überhaupt mal überlegt, gibt es einfach noch eine Person im Petto, weil du weißt ja auch nicht, wie dein Partner oder Partnerin darunter reagiert. Also klar, einige sagen, das ist überhaupt nichts für mich, aber einige merken auch so, mir geht es nicht so gut, dass man die Option hat, kann ich dich vielleicht anrufen, wenn ich merke, wir brauchen hier jemanden. So.
Ja.
Und das finde ich irgendwie...
Ja,
haben wir noch nie drüber gesprochen.
Ja, ich finde, das ist auch so ein wirklich gesellschaftspolitisches Phänomen, so diese isolierte Kleinfamilie sozusagen. Ja. Genauso wie man am Wochenende irgendwie, wenn irgendwer krank ist und so, dann würde man irgendwie häufig im ersten Impuls nicht irgendwen anrufen, weil man denkt so, oh nee, und das, die haben ja auch Family-Wochenende und die sind ja auch immer voll im Stress und man würde, also so dieses, sich Unterstützung in so einer also so Wahlverwandtschafts anderen Familien, guten Freunden, wo man dann irgendwie nicht sagt so, kochen zusammen, sorry, wie sieht denn das bei uns aus? Bei uns kann ja jetzt irgendwie niemand kommen. Bei allen sieht so aus. Und dann sitzt sie am Küchentisch und macht irgendwie ein bisschen Quatsch zusammen und ob jetzt ein Kind schreit oder zwei, ist dann irgendwie auch egal. Und ihr sitzt in einem Boot und so. Also das sind so diese, finde ich, Strukturen, so dieses, ich will nicht sagen Elend der Kleinfamilien, das ist ja irgendwie nicht so, aber dieses, dass man immer so da so ein bisschen ja auch so in seiner kleinen Bubble hockt und man vielleicht da gar nicht damit rechnet, dass den anderen auch die Decke auf den Kopf fällt und so. Also das für später und damit dann schon früher anzufangen. Ja. Also dass wirklich so dieses, hier jemand ist schwanger und kriegt ein Kind und ein halbes Jahr später ist die nächste dran und man ist irgendwie so
die Geburt zu covern.
Also hier, das voll. Und auch hier Blessing Way zum Beispiel, also auch im Vorwege, also einfach so Frauenunterstützung und Empowerment und also dieses Dorf, was ja dann immer beschrieben wird, was es irgendwie braucht, auf diese Weise so mit auch ja durchaus modernen Lebensformen so mit tatsächlich mit Inhalt zu füllen. Ja. So.
Und es gibt ja durchaus Frauen, würde ich bei mir im Freundeskreis auch denken, die total geburtsaffin sind, die auch das gerne mögen. Und ich glaube, gerade wenn eine Doula vielleicht einfach keine Option ist, weil es einfach finanziell viel zu teuer ist, dass man einfach bestimmt im Freundeskreis eine Freundin fragt, wo man die gar nicht das denken, weil es würde sich ja auch nie einer trauen zu sagen, du, ich würde total gern dabei sein, weil es was Intimes ist, aber dass man einfach mal offen über solche Themen spricht, weil das ist einfach toll, so eine Option zu haben.
Also es gibt so viele Frauen, die uns immer sagen, oh, ich wäre so gerne Hebamme geworden. Das sind dann die dann vielleicht dafür gut in Frage kommen.
Also ihr seht, dieser Support unter der Geburt und auch einfach manchmal ist auch die Begleitperson, muss auch gar nicht viel machen, weil ihr total in eurem Flow seid. Aber das ist, das kann man halt nicht vorher genau sagen. Keiner weiß, wie verhalte ich mich unter der Geburt. Man kann ihr könnt Wünsche in euren Geburtsplan, ihr könnt natürlich Beschreibungen, was ihr denkt, was euch gut tut in so einer Ausnahmesituation. Aber wie es dann letztendlich wird, das kann man einfach nicht planen. Und da muss man auch offen sein. Und das ist, glaube ich, auch so der nächste generelle Tipp von uns, so, man hat ein Bild vor sich. Vielleicht hast du diese Wassergeburt geplant und denkst so genau, so kriegst. Und dann läuft das einfach alles ganz anders. Und dass ihr schon unter der Geburt seid offen, versteift euch da nicht, sondern geht mit diesem Weg, diese Geburt für euch vorgesehen habt. Und es ist total okay, wenn es nicht im Wasser ist. Und auch wenn eine Geburt an einer Bauchgeburt endet, ihr habt euer Bestes gegeben. Also dieses wirklich so, dieses Offensein ist so wichtig, dass man sich dann da nicht so ja, also so verschließt vor, wenn etwas anders läuft. Und ja, ich glaube, das ist schon, das fängt bei der Geburt an und geht ja mit dem Elternsein, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen über dieses Thema sind, weiter. Dass man so diese Vorstellung hatte und man muss offen sein, dass Wege anders verlaufen. Und ich finde, wenn man bei der Geburt auch schon offen reingeht und klar Wünsche äußern kann, aber diese nicht so diese krassen Erwartungen hat, weil es kommt oft ganz anders, als man denkt.
Ja, absolut. Und das ist ja immer so das Zentrale, ne? Und ich, es gab gerade in einem Social Media Rabbit Hole, in das ich dann zwischendurch gefallen war, so eine Grundsatzdiskussion darüber, irgendein Gynäkologe, also auf jeden Fall ein Mann, ich weiß nicht, ob mit irgendeiner Ämterfunktion oder einfach nur medial irgendwo präsent in irgendeinem Interview, das habe ich gar nicht im Kopf, der sozusagen, als es um dieses Thema ging, sowas sagte wie, naja, ein, also nur wenn man sich fragte, so Gebärerfahrung, warum haben ein Teil der Frauen eben so negative Erfahrungen gemacht und warum ist das so ein Thema und was ist, wo ist da der Haken, so, mhm, dass der dann so sagte, naja, das läge auch zu einem Teil daran, dass die Frauen eben mit so hohen Erwartungen in den Kreißsaal kämen und dass die Geburtshilfe oder das Bild von Geburt sehr idealisiert sei. Und da gab es natürlich dann einen auch in dem Teil Aufschrei, vollkommen berechtigten Aufschrei, so nach dem Motto, die Frauen sind immer wieder schuld, dass ihr Anspruch zu hoch ist. Genau wie, ne, in einer Zweierbeziehung, da, wenn der Anspruch zu hoch ist, dass Care-Arbeit 50-50 aufgeteilt wird, dann ist die Frau schuld, weil die Ansprüche zu hoch waren oder so.
Aber so meinte ich das eben nicht.
Das weiß ich. Also. Das weiß ich. Das weiß ich. Das fiel mir nur gerade ein, ja, dass ich diesen Aspekt gerne auch noch, weil das dann schnell so in diese Richtung dann auch irgendwie gehen kann. Das fiel mir nur gerade ein, ja, Sissi, du hast das überhaupt nicht. Ich habe dich so überhaupt auch nicht verstanden, niemand auch sonst. Ich wollte das nur kurz aufgreifen, ja, weil da habe ich bei Motherhood hatte dazu auch was gemacht. Und ich finde diesen Punkt dennoch, also was ich dennoch vielleicht auch mit dir noch mal sprechen wollen würde. Social Media hat ja ganz viel getan in Wort, Ton und Bild, mhm, um Geburt zu enttabuisieren, mhm, und überhaupt stattfinden zu lassen. Also du und ich, wir können uns noch an Instagram-Zeiten erinnern, wo Nippel und Vulven sofort gesperrt wurden, also wo es überhaupt nicht möglich war, Geburten zeigen zu können. Mhm. Und das hat sich geändert, wird immer noch viel dann unter diesem Blur hier Dingsbums dann irgendwie erstmal versteckt. Aber grundsätzlich kann man Geburten sehen, auch wenn man das möchte, sehr explizit, mhm, so. Und das hat ganz viel Tolles gebracht. Also, dass man überhaupt eine Idee hat, wie geht ein Gebären und, mhm, wie sind Frauen da? Und ach, guck mal, man kann auch, was weiß ich, Rosenblätter ins Badewasser streuen, wenn man eine Wassergeburt lebt. Also, dass man einfach ein Bild hat von so total diffusen Sachen. Früher, also, man wusste ja noch nicht mal, wie ein Kreißsaal von innen aussah. Also, ich kann mich noch an Geburtsvorbereitungskurse erinnern, wo ich irgendwie große Fotos und mit den Leuten eine Kreißsaalführung und die hatten irgendwelche Vorstellungen von weiß gekachelt bis zur Decke und so. Also, heutzutage hat man zumindest eine Idee, wie man sich so Geburt vorstellen kann. Und das finde ich total wichtig. So, jeder muss für sich überlegen, was will ich mir vorher angucken und was nicht. Also im Sinne von explizit so. Aber man kann sich angucken, wie Dammmassage geht. Man kann sich angucken, wie ein Baby mit seinem Köpfchen ganz langsam aus einer Vulva herausgleitet und so. Und man kann eben auch Szenarien sehen und kann ganz viel sich angucken und dafür ganz viel Bestärkendes, wie man so eine Geburt mitgestalten will, herausnehmen. Es gibt aber auch, wie in allen Bereichen von idealisierten This is Instagram-Phänomenen, genauso wie man, keine Ahnung, einen Hausbau, das perfekte Familienleben, den perfekten Sommerurlaub, was weiß ich, inszeniert und inszenieren kann und damit ein Bild produziert, was irgendwie Auswirkungen hat auf, also ich will jetzt gar nicht anfangen von irgendwelchen Schönheitsidealen oder sowas, was natürlich auch ein Bild von Geburt produziert. Und das ist natürlich auch, nicht grundsätzlich, aber auch manchmal ein idealisiertes Bild. Und genauso wie ein Hausbau nie so ist wie auf Instagram oder ein Sommerurlaub nie so ist wie auf Instagram oder ein angerichtetes Abendessen nie so ist wie auf Instagram oder auch nicht mal ein Café von innen so aussieht wie auf dem Foto auf Instagram, ist es natürlich in der Geburtshilfe genauso. Und dass man das sozusagen auch als Phänomen verstehen und anerkennen sollte. Dass alle Frauen jetzt, die so einen Kamm in der Hand haben, irgendwie denken, jetzt ist die Geburt deshalb weniger anstrengend, weil ja das Gehirn, dann wird dann irgendwie, das ist ja auch so ein neuer Trend, alles mit Studien zu belegen. Gibt es eine Studie auf der Welt, die sagt, und schon ist es Studien bewiesen, was für ein Quatsch. Haben plötzlich alle Frauen so einen Kamm in der Hand und dann denkt man, ah, in so einem Kamm ist die Geburt ja dann plötzlich ganz leicht. Du kennst das mit dem Kamm, ne? Mich haben das neulich irgendwie Leute gefragt, ich kannte das gar nicht, ich musste erst mal gucken.
Ich kenne das natürlich auch durch Instagram, also, aber das ist ja auch immer so, genau, wie du es gerade so wunderschön beschreibst, es gibt natürlich unterschiedliche Tools und die können auch bei den einen oder anderen richtig gut wirken, aber das ist dann halt so dieses Bild, was, deshalb meinte ich das gerade so, dass man diese Offenheit da reingeht und dass man viele Dinge ausprobieren sollte, unbedingt bei der Geburt, aber das ist nicht mit diesem Bild, wie du es gerade beschreibt, oft so endet und so ist einfach nicht Geburtshilfe.
Genau, oder eben dann bis hin zu vollkommen absurden Accounts, die ich jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht nennen will, kriegt dein Kind alleine im Wellensaum in Australien und alles wird gut und hier die Hüterin von irgendwas. Also ich will sagen, das ist auch eine Bubble und das transportiert ein Bild. Mhm. Und dieses Bild ist manchmal eben auch Toxic Positivity oder sowas.
Ja, oder dieses Hands-off-Thema, ne? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, Hands-off. Also Frauen sollen gebären und es heißt ja auch, die beste Geburtshilfe ist auch so, wenn der Geburtshelfer seine Hände in der Kitteltasche hat, sowas. Aber gibt es nicht irgendwie so einen Spruch oder so? Wie hieß das nochmal?
Oder die bestimmt fällt mir jetzt aber auch gerade nicht ein, aber so, alle wissen, was gemeint ist.
Aber es ist total wichtig halt auch, es ist einfach so, dass Hände auch ganz, ganz wichtig sind manchmal unter der Geburt. Und wenn alles super läuft, dann ist dann will man da auch gar keine Hände haben. Aber es ist einfach so, dass wir einfach auch manchmal eingreifen und helfen müssen. Und da ist genau dieses Bild, finde ich, auch sehr, sehr toxisch, was es so in den sozialen Medien, weil dann heißt es, wenn man keine Hands-off hat, dann ist es keine gute Geburt. Ne?
Genau, ja, einfach auch als Ideal, wenn ich das nicht hatte, dann ne, ist es sozusagen was mir verloren geht und es dann als defizitär und als so, ne, und unabhängig davon, also das ist sozusagen, darf überhaupt nicht entschuldigen, dass, keine Ahnung, mit den Frauen auf einer menschlichen Ebene, auf einer Begegnungsebene, auf einer Ebene von guter Medizin unmöglich umgegangen wird. Das ist nicht zu entschuldigen durch gar nichts. Aber dass es eben manchmal im Klinikbetrieb gar nicht möglich ist, so individuell zu arbeiten, weil die Hebamme eben 4 Frauen gleichzeitig betreut und ihr eben keine Wassergeburt haben könnt, zum Beispiel, weil eine 1-zu-1-Betreuung nicht gewährleistet ist, was die Bedingung dafür ist.
Und weil die Badewanne einfach vielleicht.
Oder weil die Badewanne ganz banalerweise einfach belegt ist oder sowas, dann ist das immer auch ein Abschied nehmen, natürlich von der Idee, die ihr eigentlich von Geburtshilfe hattet. Da muss noch nicht mal sowas dazukommen, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, dass einfach manchmal viel medizinische Notfallmedizin, ne? Manchmal muss man einen eiligen Kaiserschnitt machen. Oder manchmal braucht ein Baby, um gut aus euch rauszukommen, die Unterstützung und die Hilfe einer Sauglocke. Und manchmal muss dem Baby Blut abgenommen werden. Und manchmal muss das Baby, kann dann nicht eine halbe Stunde bei euch auf dem Bauch, auf dem Busen liegen und in Ruhe und alleine die Brustwarze finden, sondern es wird sofort zu den wartenden Neonatologen gegeben und braucht erstmal eine Sauerstoffdusche. Das kann eben alles passieren und das ist alles unvorhergesehen. Und das ist natürlich dann in dem Fall, also mit bösem Willen sowieso nicht, aber einfach auch schicksalshaft, sollte es dann eben nicht so sein. Und ich finde es eben auch wichtig, und das ist für mich, ich mache ja schon seit 30 Jahren Geburtsvorbereitung, wichtiger Teil der Geburtsvorbereitung, Menschen auch auf solche Situationen vorzubereiten. So, ne? Es kann sein und es dann.
Aber vielleicht können wir da auf die Frage von Nana nochmal eingehen, die erwartet ja jetzt ihr zweites Kind.
Ja.
Sie hat sich ja gerade so ein bisschen auch so ausgeliefert gefühlt. Wie kommuniziert sie mit dem Personal? Also wie machst du das in den Kursen, dass du sozusagen auch die Frauen oder die Paare darauf vorbereitest, dass so in die Kommunikation? Weil das ist ja auch immer wirklich eine Gratwanderung, weil man will, gerade die meisten Frauen, gebärenden Personen sind ja einfach sehr informiert. Sie wissen über viele Dinge Bescheid, was ja auch gut ist. Ich finde das ja gut, ne? Mhm. Aber es ist dann immer so, Kommunikation, dass sich auch Personal in der Klinik sehr auf den Schlips getreten fühlt.
Ja,
und das ist immer so die Kunst, da die Balance zu finden, gut informiert zu sein, aber auch Vertrauen in das Personal zu haben, weil das ist ja auch eine, also diese zwischenmenschliche Ebene ist ja total wichtig, weil wenn die merkt, ich vertraue dir und auch in meiner Arbeit und nicht hinterfrage alles, dann ist diese Beziehung ja auch besser. Und das ist halt irgendwie echt eine krasse Kunst da.
Ja.
Und wenn du da irgendwie mit wehen schon und da wirklich so ankommst und kannst das halt nicht so, dann ist das halt, finde ich, immer so, wow, das ist echt eine Aufgabe.
Und ich finde auch aus verschiedenen Gründen ist es auch in der Situation oder sollte es überhaupt nicht Aufgabe der gebärenden Frau sein, weil sie ist mit Gebären beschäftigt und ist überhaupt nicht in der intellektuellen Neokortex in ihrem Gehirn unterwegs, um da irgendwie gute Argumente, warum sie jetzt mit einer PDA nicht aufstehen darf oder sowas irgendwie zu verargumentieren mit den Leuten, die ihr gegenüber sind, wenn dann zack die nächste Wehe kommt und so. Sondern auch da wieder große Stücke auf die Begleitpersonen, dass ihr gemeinsam, also dass ein Geburtsplan nichts ist, was die Frau in ihrem stillen Kämmerlein schreibt, sondern dass ihr gemeinsam, ihr als gebärendes Paar entwickelt, sodass ihr sozusagen beide natürlich genau wisst, was den Frauen wichtig ist. Sodass die PartnerInnen schon eine wichtige kommunikative Brücke sozusagen von dem, was sie wissen, was ihre Frau braucht und will und so, zum Klinikpersonal darzustellen. Und das setzt die Männer oder PartnerInnen auch in eine knifflige Situation, weil es ja dann durchaus manchmal so ist, dass die Frau zwar vorher gesagt hat, was weiß ich, ich will auf gar keinen Fall eine PDA. Auch dazu gab es eine ganz interessante, also in einer Studie, die sich mit dem Erleben von Männern, da ging es um Männer, also es war tatsächlich ein rein heterosexuelles Setting für diese Studie. Es gibt für gleichgeschlechtliche Paare da überhaupt, also im Prinzip gibt es da gar keine Literatur zu, deshalb zitiere ich das jetzt hier an dieser Stelle, dass Männer als größtes Problem empfanden, die Frau leiden zu sehen. Mhm. Kein großes Geheimnis. Und dass eine PDA für Männer eine Entlastung darstellt. So, das kann man jetzt erstmal so stehen lassen im Sinne von, der Mann kommt dann in Konflikt, wenn die Frau leidet und eigentlich keine PDA haben möchte und er für sein Durchkommen dadurch eigentlich es lieber wollen würde. Und dann sagt die Frau dann aber trotzdem vielleicht. Und dann sagt die Frau irgendwie, ich will doch eine PDA. Und dann denkt der Mann, ah, vielleicht ist sie aber in der Übergangsphase. In der Phase, wo sie alle einen Kaiserschnitt wollen, nach Hause wollen, was weiß ich was. Und wo die Hebamme gesagt hat, ah, da meinen das die Frauen alle nicht so ernst, was natürlich Quatsch ist. Frauen meinen immer alles ernst, aber wissen, in dem Moment gibt es wahrscheinlich, also können sie nicht nach Hause gehen. Aber das ist, ich will damit einfach sagen, es ist eine vielschichtige, knifflige Situation für alle Beteiligten. Und dass dann sozusagen der Dialog mit dem Klinikpersonal auch so, welche Wünsche soll ich denn jetzt transportieren? Oder wenn die Hebamme eine PDA vorschlägt, aus den Gründen, dass die Hebamme im Hinterkopf hat, oha, das wird hier echt noch ein langer Ritt. Herzhöhne sind vielleicht ein bisschen wackelig und sie hat sozusagen so eine Perspektive im Kopf und aus therapeutischen Gründen eine PDA vorschlägt. Da haben wir auch schon mal drüber geredet, dass es gute Gründe geben kann, um einfach Zeit zu gewinnen, die man braucht, eine PDA zu machen. Und dass man dann irgendwie nicht weiß, schlägt die jetzt nur eine PDA vor, weil sie einfach hier nicht am Bett bleiben kann, um die Frau gut zu begleiten und dann bräuchte sie gar keine. Oder ist das jetzt wirklich sinnvoll? Und das ist das, was du eben angesprochen hast, diese Ebene von Vertrauen. Mhm. Und da ist man bis an die Zähne bewaffnet mit irgendwelchen Argumenten und mit irgendwelchen Sachen, die man im Geburtsvorbereitungskurs gehört hat und die man gelesen hat und kann auch irgendwelche Studien zitieren, was weiß ich was, und ist aber trotzdem ja nicht auf Augenhöhe und muss dann in der Situation dem Personal vertrauen. Und da geht auch kein Weg dran vorbei, das sehe ich auch ganz klar so. Wenn die sagen, wir brauchen jetzt eine PDA oder wir brauchen jetzt einen Kaiserschnitt, dann wird das so sein. Und dass da kommunikativ ganz viel schief läuft, darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen, ne? Dass einfach häufig, wenn dann in der Analyse sozusagen der Situation, also ohne dass wir jetzt in den Situationen, die ihr uns hier schildert, in den Sprachnachrichten dabei gewesen sind, aber wo so schnell und so oft so klar wird, dass einfach die Frauen nicht abgeholt worden sind in der Situation, dass sie sich nicht begleitet gefühlt haben, weil Dinge über ihren Kopf hinweg entschieden worden sind oder so. Und das ist immer ein Punkt zu intervenieren für die PartnerInnen. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, hier läuft irgendwas schief, dann ist mein Rat immer eher, fragt das die Hebamme, aber erstmal draußen vor der Tür.
Ja.
Also wenn ihr das Gefühl habt, so soll das so und wieso dauert das denn hier so lange und diese komischen Zacken auf dem CDG, wo alle mal einen Kringel drum machen oder sowas. Also ne, irgendwas, was unausgesprochen so komisch im Raum ist. Macht dann proaktiv, dass ihr zu der Hebamme sagt, können wir kurz, also manchmal mache ich das auch als Hebamme sozusagen, mit der, sagt dem Mann, hier komm mal mit raus, du musst mir mal kurz helfen und hier Wasser holen oder irgendwie sowas, um dem Mann Sachen zu erklären, wo ich das Gefühl habe,
das muss
die Frau jetzt gar nicht irgendwie irritieren oder stören oder sowas, das würde sie aus ihrem Geburtsflow bringen. Aber der Mann guckt mich die ganze Zeit schon mit 3 Fragezeichen im Blick an und ich merke, ich muss da mal kurz was zu sagen. Mhm. Komm mal kurz mit raus. Also so das Kommunikation, also das und das natürlich aber auch, also das ist auch unsere Aufgabe natürlich als Hebammen, das zu sehen.
Ja,
und
deshalb ist ja auch Feedback einfach, finde ich, super wichtig. Ja. Und auf Nanes Sache nochmal einzugehen, das hat zwar jetzt für die Geburtsfolge nicht zu tun, aber sie hat diese Erfahrung mit dieser Klinik gemacht, sie ist wieder schwanger. Ich hätte ihr geraten, auch schon im Wochenbett, also danach, zu dieser Klinik zu gehen und sagen, ich hätte gerne nochmal ein Gespräch.
Ja,
immer. Weil dieses Feedback ist, ich meine, das ist jetzt doof gelaufen für dich, es ist richtig scheiße und da gibt es auch keine Entschuldigung für, wie da auch mit dir nicht richtig gesprochen worden sind und so, das hätte man auf jeden Fall empathischer reden können. Ich meine, letztendlich konnten nichts dafür, aber trotzdem muss man sich dann, es kommt ja auf diese Schlüsselmomente an, ne? Die Schlüsselmomente einfach zu sagen, so hey, ich weiß, das ist richtig doof jetzt, wir können es nicht anders und wir versuchen jetzt den besten Transport irgendwie hinzukriegen, irgendwie hast du Kopfhörer mit, können wir irgendwie die Musik, damit du noch ein bisschen so, ne, das sind die kleinen Dinge und die dürfen wir auch und das müssen wir auch immer, da geht es nicht um irgendwie uns anzukreien, aber das geht einem ja auch selber mal am Wochenbett so, wenn man nicht, ich habe nämlich auch so ein gutes Feedback von einer Frau gekriegt, ich mache ja auch nicht immer alles richtig und das hilft einem ja dann, also Feedback, nicht als Kritik zu sehen, wenn wir in einem kaputten System arbeiten, was uns jeden Tag an unsere Grenzen bringt oder dass man einfach sagt so, ey, komm, das müssen wir mitnehmen, das sind die kleinen Momente, man muss nicht immer so viel machen, aber zu sagen so, hey Nane, geh dahin, gib nochmal Feedback und es heilt auch dich. Mhm. Weil wenn du das dann mal ausgesprochen hast und dich dir dann mal jemand wirklich zugehört hat und wenn es nur eine halbe Stunde ist mit der Hebamme, und das hatte ich jetzt auch gerade bei einer Frau, ich hatte das die letzten Folgen ja schon erzählt, glaube ich mal, dass ich gerade welche betreut habe, wo ich nicht die Geburt gemacht habe und es ist einfach doof gelaufen. Ich habe gesagt, komm, mach den Termin und die ist jetzt wirklich einfach, wir haben das Wochenbett abgeschlossen und es ist eine Narbe, aber die Narbe wurde behandelt und auch sie hat jetzt nochmal mit den betreuenden Personen vor Ort gesprochen, es war nochmal eine Erklärung und dann kann man auch weitergehen und heilen, auch wenn es vielleicht nicht optimal gelaufen ist. Das finde ich jetzt auch nochmal so ein Tipp, den man halt so, und wir brauchen Feedback und das sind dann diese kleinen Momente, die halt einfach merken so, das hätte ich anders lösen können.
Ja. Ja, und zeigt euch da wirklich auch in euren Bedürfnissen. Also, ne, also von vornherein sozusagen, also was wir ganz am Anfang hatten, hier Geburtsplan und was ist euch wirklich so. Und aber auch währenddessen, ne, sagt, wenn so ich, ne, auch in eurer Verzweiflung, ich verstehe das jetzt hier alles nicht und kann mir das mal hier jetzt mal einmal erklären, was hier jetzt Sache ist oder so. Und bei Partnern finde ich nur immer wichtig, also das ist dann wahrscheinlich einfach Männerding. Ich habe das selten erlebt, aber das berichten Kolleginnen auch immer wieder, dass es dann auch durchaus unangenehme Situationen geben kann, dass Männer austillen so, ne, und irgendwie anfangen rumzumotzen und da irgendwie rumzurüpeln und ihr Testosteron da zu versprühen. Das hilft natürlich null.
Ja.
Ne, also zu dekompensieren und sich sozusagen in einer unsicheren Position zu zeigen, wie ich bin hier gerade voll verwirrt und das ist meine geliebte Frau und mein geliebtes Baby. So, ne, das mit irgendwie so nach dem Motto, kann hier mal irgendwie der Chefarzt kommen oder, also natürlich Klischee, aber da so irgendwie rumzurüpeln, ich nenne es nochmal so, das bringt einen überhaupt nicht weiter. Also es löst weder die Situation, das tut der Frau auch nicht gut, natürlich nicht. Und es macht höchstens Fronten auf und die Hebamme fühlt sich im Zweifel bedroht. Also so, ne, das darf eben auch nicht passieren.
Aber man darf Dinge hinterfragen und das finde ich total gut. Und
voll.
Ich habe nur neulich im Vorbeigehen irgendwo wieder so ein Zitat von Ina May Gaskin, ne, Hebamme,
Godmother auf Hebammen.
Auf Hebammen, die einfach auch die so einen tollen Spruch wieder gebracht hat. Wie alt ist die eigentlich? Ist die schon 90?
Ja, ich habe tatsächlich neulich auch gerade daran gedacht, die möchte ich noch mal sehen. So, ne, das sind ja bei den ganzen großen Michel Audin ist auch schon über 90.
Krass,
den habe ich ja vor 4 Jahren oder so in Berlin noch mal erlebt. Der ist ja so ganz großartig. Also guckt euch YouTube-Videos von einer meiner Gäste und von Michel Audin an.
Achso, ich sage immer Ina, weil meine Mutter Ina heißt.
Ja, also sie ist Amerikanerin, deshalb habe ich jetzt einer gesagt. Ich war so
Und sie hat einfach so cool gesagt, so, naja, wenn du Auto fährst, wird dir ja auch nicht ein Zugang gelegt, weil du eventuell einen Verkehrsunfall haben könntest. Ne? Und also nur mal auf diesen, fand ich irgendwie total gut, diesen Vergleich.
Ja.
Weil wenn du im Krankenhaus eingeliefert bist und du bekommst dein Baby, dass man halt nicht standardmäßig, nur weil es ein Standard ist, einen Zugang legt.
Sissi, da machst du aber ein Fass auf. Ich habe eben in meinem Buch ja auch das geschrieben, ne, mit dem Zugang und von wegen, man braucht das nicht. Es gibt kaum Kliniken, die das nicht machen. Das ist so krass.
Ja,
das
also so ich krass. Meine, Frauen kriegen nie einen Zugang.
Ja, klar, da gehen die Diskussionen dann schon los. Also,
ja, aber ich meine,
ich weiß,
aber,
dass
aber es ist so wichtig, es zu sagen,
weil
ich finde diesen Vergleich, ja, aber dieser Vergleich ist doch super.
Ja, der ist total super.
Also, ich meine,
und dann kann man, also irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das von mir stammt oder ob ich mir das auch irgendwo ausgeliehen habe. So, dann kannst du dem Chefarzt gerne mal sagen, er soll mal seine Wohnung renovieren mit einem liegenden Zugang, wenn er dir erzählt, das stört sie doch gar nicht und das tut ja auch gar nicht weh und so. Es tut auch nicht weh, also in dem Moment, wo es gepiekt wird, piekt es und so, aber es ist einfach ein Fremdkörper in deinem Arm.
Naja,
und dann
ist
mach
schon
mal
irgendwie. Unangenehm.
Ja, ist unangenehm. Komm, ja.
Also das ist schon, ja, wenn sie, ist auch nicht so, dass das jeder gut legen kann.
Nö. Und also, das ist an jeder Körperstelle störungsfrei.
Aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, weil es ist einfach so, ich finde, das ist zum Beispiel, finde ich, so ein Recht, was man total ansprechen kann. Weil wenn du keine, sagen wir mal so, du hast keine Gerinnungsstörung, wo es einfach nach der Geburt zu wenn es einfach irgendwelche Auffälligkeiten geben kann. Ich will jetzt hier nicht.
Geburtseinleitung wäre aber auch was zum Beispiel.
Ja, Geburtseinleitung, wo Medikamente gegeben werden, da muss ein Zugang gelegt werden. Ja. Aber ich sage, wir kommen ins Krankenhaus, wir sind eine gesunde Frau, wir haben wirklich keinerlei irgendwelche Auffälligkeiten, dann braucht man keinen Zugang. Und dann kann man auch in einer, wenn es zu einer brenzlichen Situation kommt, kann es sozusagen dann immer noch was gelegt werden. Das heißt, ne, wie sie es schön beschreibt, wenn ich ins Auto steige, lege ich mir auch nicht vorher immer ein, weil ich könnte dann ja vielleicht einen Unfall bauen. So. Ja. Und das finde ich schon total wichtig und möchte ich hier sagen und können uns gerne auch alle schreiben, kann ich mit umgehen. Wisst ihr was, wir sind ja hinter einer wunderschönen Scheibe hier und da sitzt unsere wunderbare Produzentin, die auch schwanger ist und hört uns aufmerksam zu und sagt uns,
dass wir schon wieder vollkommen über der Zeit liegen.
Aber
so richtig.
Aber sie lächelt dabei.
Sie lacht, weil sie natürlich weiß, dass das hier alles Qualitätscontent ist. Aber dennoch, also ich würde sagen, also das ist ja auch ein typisches Ding für diesen Geburtsplan und fürs Anmeldegespräch. Legt ihr hier Zugänge oder nicht? Und das haben wir alles zusammengefasst in dieser, also ich habe mal irgendwann einen Blogbeitrag geschrieben. Ich glaube, den haben wir auch irgendwann schon mal verlinkt. Was könnte in eurem Geburtsplan irgendwie Platz finden? Und das können wir ja auch nochmal in die Shownotes schreiben. Dass ihr im Anmeldegespräch im Vorwege solche Dinge dann schon besprechen könnt, dass ihr eben zum Beispiel keinen Zugang möchtet.
Und das wäre für mich auch ausschlaggebend, um Kliniken auszusuchen, wenn ihr die Möglichkeiten habt. Da sind vielleicht 3 mehr in eurer Nähe, dass man einfach sowas halt.
Zumal da oft ja eine Haltung hintersteckt. Ja. Ne? Betrachte ich eine Geburt als potenzielles intensivmedizinisches Hochrisiko?
Oder ist eine Geburt natürlich?
Oder ist eine Geburt natürlich? Und wenn wir es brauchen, also weil so ein Zugang, honestly, ist in 30 Sekunden gelegt. Ne? Also so, das ist, wenn man ihn dann braucht, so eilig, dann legt man ihn eilig. Also die Idee zur Sicherheit, das ist ja immer irgendwie so ein super schwammiges, mit dem Argument kriegt man ja immer alle, welche Sicherheit, von was genau? So, ne? Die Studien, die es dazu gibt, die das irgendwie Risiko da irgendwie, ne? Was riskiert man genau, wenn man keinen Zugang hat, nichts riskiert man da. So, also sprich, solche Dinge spiegeln eine Haltung wieder von einer Klinik. Und wenn die beim Zugang schon so ein Fass aufmachen, dann ist das nur sozusagen die Spitze des Eisberges. Vielleicht ist das so ein ganz guter Marker sozusagen für die grundsätzliche Haltung zur Geburtshilfe. Vielleicht ist das gar nicht schlecht. Das können wir vielleicht an dieser Stelle so stehen lassen.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
haben mich richtig warm geredet hier.
Voll. Ja, jetzt sind wir jetzt gerade erst in Stimmung.
Ja, also wir können jetzt alle schon weiter über Geburt reden.
Das machen wir leider nicht, sondern kommen so langsam zum Ende.
Kommt, ja, also ich glaube einfach die wichtigen Punkte, ne? Also diese Begleitperson ist einfach total relevant. Also ihr solltet nie alleine unter einer Geburt
sein. Gute Vorbereitung mit allem, was dazu gehört.
Genau. Und auch vielleicht über den Wechsel, ich habe auch eine Rufbereitschaft, eine zweite Begleitperson. Also darüber mal nachzudenken, macht man einfach nicht. Sich wirklich das Krankenhaus genau anzugucken. Und klar machen die sich alle schmackhaft mit ihrem Infoabend. Aber wirklich, wenn man sich anmeldet, dann habt ihr eine Frau da. Und dann könnt ihr sagen Sie mir einfach, wie es ehrlich ist. Es ist für mich total okay. Ist es für, wie mit dem Zugang jetzt? Das ist so ein Beispiel. Ne? Nehmt euch viele Sachen mit, damit ihr es irgendwie gut habt. Seid vorbereitet, von Kopfhörern bis zu den Lampen, die Salzkristalllampe, weil die ganzen neuen Glühbirnen kein schönes Licht machen. Seid aber auch offen. Seid aber auch offen und habt Vertrauen. Geht ins Gespräch. Also die Begleitperson vor allen Dingen auch. Seid dafür offen und habt nicht. Ne, also es ist schön, so eine Vorstellung von Geburt zu haben und ich kann mich da selber von nicht ausschließen, weil ich hatte ja auch die Vorstellung, meine Kinder zu Hause zur Welt zu bringen und hatte das Glück, dass es dann auch so geendet ist, aber auch mir immer das wieder so, es ist okay.
Ja.
Ich hatte ja auch einen Plan B sozusagen, ein Krankenhaus mir ausgesucht, mich angemeldet, dass es, wenn es halt nicht so kommt, dass es dann auch okay ist und ich Vertrauen in diese Menschen da habe. Also dieses so, es kann anders kommen. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Und dann ist es einfach noch so, dieses gut in die Geburt reinkommen. Mhm. Wirklich dieses, es dauert einfach mal ein bisschen. Es ist so, es ist wirklich dieses in die Geburt erstmal reinzukommen. Dann läuft es ja meistens. Ne? Also da einfach sich diesen Rückzugsort zu geben und zu vertrauen.
Ja. Sissi, das hast du wundervoll zusammengefasst in kurzen Sätzen nochmal, was wir jetzt irgendwie, warum haben wir anderthalb Stunden dazu geredet, weil so vieles vorne und hinten so super wichtig ist. Und und wir hoffen, wir konnten euch damit ein bisschen was Konkreteres mitgeben, was ihr auch in Situationen, die eben nicht privilegiert mit einer 1:1 Beleg- oder Hausgeburtsbetreuung, die eben nicht in dem Krankenhaus, was alles so macht, wie es auf der grünen Wiese irgendwie von Hebammen ausgedacht umgesetzt wird. Und dass ihr ein paar Dinge an die Hand kriegt, die euch helfen und unterstützen, um diese Situation und das Klinikpersonal an den entscheidenden Punkten so ein bisschen einschätzen zu können und euch da so ein bisschen abgeholt zu fühlen.
Ja, und darum ging es in dieser Folge und nicht, um nochmal zu erklären, wie weit der Muttermund unter der Geburt aufgeht. Ich glaube, da haben wir ganz viele Folgen dazu, sondern einfach dieses Empowern, so dass ihr das schafft, dass wir momentan diese Bedingungen haben. Da müssen wir mit umgehen können und dass wir aber auch weiterhin dafür kämpfen werden, dass es nicht egal ist, wie wir geboren werden. Und deshalb zeichnet die Petition und schaltet nächste Woche dann wieder ein. Wir gehen jetzt ja dann langsam sozusagen ins Wochenbett, in die Zeit nach eurer Geburt, die auch total relevant ist. Und wir freuen uns auf euch und danke, dass ihr uns so lange heute auch zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende gekommen.
Genau.
Und wir wünschen euch noch eine schöne restliche Woche und freuen uns auf die ganzen Frühlingsbabys, die jetzt auch zur Welt kommen.
Genau. Bis ganz bald, ihr Lieben.
Tschüss. Habt
einen schönen Tag. Tschüss.
Der Hebammsalon ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Karin Dannhauer und Sissi Rasche.
Redaktion Wynona Pionczewski und Merle Kollett. Sound und Schnitt Bettina Besken. Vermarktung Theresa Sawatzki.